Hallo und willkommen zur Folge 34 von Leitmotiv. Ich bin wieder in Hamburg und heute bin ich bei Katrin Wessling. Hallo Katrin.
Hallo.
Ach, ich habe vorher vergessen, dich zu fragen, ob es irgendeine geheime Aussprache deines Namens gibt, aber es ist so ganz
Nein,
einfach.
Nein, das ist genau richtig ausgesprochen. Es gibt eher sehr viele merkwürdige Arten, den Namen zu schreiben. Also es passiert sehr selten, dass auf irgendwelchen Briefen der Name richtig steht.
Du hast auch ein SZ im Namen, das ist bitter,
oder? Ja, eigentlich,
oder?
Ja. Aber jetzt, wo es das große SZ gibt, wird es vielleicht wieder gerettet. Aber eigentlich also meistens Webling, Weißling, Weseling und so. Also es ist so, ich reagiere auf alles da.
Okay, also ich heiße auch Muran, Murau und, und so. Ich bin auch schon die Herren Kaspar und Clemens Mirau gewesen.
Ja.
So bin ich bei einer Versicherung gemeldet.
Finde ich gut.
Ich finde das auch sehr modern. Katrin, du bist laut deiner Wikipedia-Seite deutsche Schriftstellerin, Journalistin. Ja. Ich würde noch sagen Bloggerin, so habe ich dich, glaube ich, zuerst wahrgenommen. Social Media Expertin.
Das klingt Social Media Specialist.
Genau. Du hast eine Weile darüber hatte ich dich dann vor allen Dingen gesehen bei Spiegel Online gearbeitet.
Ja.
Hast den Spiegel Online Twitter-Account und andere Accounts betreut.
Ja, Facebook hauptsächlich und Twitter auch ein bisschen, ja.
Und du selbst heißt auf Twitter Oh Hello Katrina?
Ja.
Ja, warum?
Eigentlich heiße ich überall Oh Katrina und es gibt auch einen Oh Katrina Account bei Twitter, aber ich komme nicht mehr rein, weil meine E-Mail-Adresse gestorben ist. Das war eine web.de E-Mail-Adresse, die gelöscht wurde und Twitter will mir meinen Account nicht wiedergeben.
Das ist skandalös. So sollen wir irgendwie... Ja. Eine Petition oder so?
Ich habe schon alles versucht, aber ich kriege ihn nicht wieder. Deswegen heiße ich da Oh Hello Katrina. Und Oh Katrina heiße ich überall, beziehungsweise Katrina, weil mein Vater mich immer Katrina genannt hat, wenn er gerade sehr wütend auf mich war und durchs ganze Haus Katrina gebrüllt hat. Und deswegen fand ich, war es ein guter Name.
Das heißt aber, dass du dich immer so anreden lässt, wie dein Vater dich angesprochen hat.
Ja, genau.
So eine,
wenn mir das gar nicht mal klar ist.
So ein öffentliches Aufarbeiten. Ich bin einmal über deinen Twitter-Namen stutzig geworden, weil ich eine Kollegin habe, die in den USA arbeitet und die auch Oh Hello Katrina heißt auf
Wirklich?
Twitter. Ja, aber so.
Wo?
In einer in einer englischen Schreibweise. Und dann habe ich mich gefragt, ist das irgendwie ein Filmquote oder irgendwie sowas?
Nee.
Okay, ich kann dir das nochmal schicken. Das war für mich sehr irritierend kurzzeitig.
Ja, mittlerweile gibt es halt mehr so Namen mit O. Es kommt ja eigentlich, glaube ich, alles von Oh Carolina. Und Oh Katrina haben halt, glaube ich, ganz wenige Leute, weil es ja auch diesen was war denn das? Tsunami oder was das war, gab. Gott, das war bestimmt gar kein Tsunami. Also irgendwie sowas, Naturkatastrophe mit Katrina und ich hatte den Namen kurz vorher. Ich habe sogar mal einen Job deswegen bekommen, weil eine Redaktion ist kurz nach dieser Naturkatastrophe extrem spannend fand, wie jemand auf die Idee kommen kann, sich Oh Katrina zu nennen, nachdem irgendwie tausende Menschen und sowas. Ja, aber ich hatte ihn schon vorher.
Ich versuche jetzt gerade Wortspiele mit Shitstorm und Storm, aber ich krieg's nicht hin. Genau. Was hast du gesagt? Oh Caroline? Ist das?
Oh Carolina ist ja irgendwie so ein altes Lied, so ein Folksong oder so.
Ja, ich glaube, irgendwas klingelt da. Ja.
Ja.
Ja, gut. Okay, aber jedenfalls habe ich kein popkulturelles Wissen verpasst, wenn ich nicht,
Absolut
ich
nicht
weiß. Das Lustige ist, heute wollte ich nochmal genau gucken, wie dein Twitter-Name geschrieben wird.
Ja.
Bin auf Twitter gegangen und dann so in dem Suchfeld Wessling eingegeben. Und dann war irgendwas komisch und so aufgefallen, dass du gerade den Zeitmagazin-Account betreust.
Man sieht mich gerade doppelt da.
Genau, der wurde mir nämlich angezeigt. Also du betreust gerade den Zeitmagazin-Account. Ich finde es ja schön, wenn so Redaktionen immer ihren Account rotieren lassen.
Ja.
Kannst du mal erzählen, was man da macht, also du kriegst so einen Account ausgehändigt und musst du Fleißarbeit machen, dass sie sagen, du musst jetzt das und das ab und zu posten, oder sagen die einfach, hier hast du dir eine Woche, viel Spaß damit?
Ja, also zweiteres so. Also so ist es zumindest bei der Zeit. Also es ist auf jeden Fall der entspannteste Takeover, den ich jemals gemacht habe. Also ich frage einfach, ob man Bock hat, dann kriegt man eine Mail mit wirklich also unglaublich wenig Instruktionen, eigentlich nur den Zugangssachen und dass man auch fremde Links und so posten darf, und dann wünschen sie einem viel Spaß, finde ich sehr gut, dass sie da so entspannt sind, weil ich glaube, dass daraus so das Beste entstehen kann, dass man da nicht irgendwie so rangeht und mega Angst hat die ganze Zeit und denkt so, Gott, hoffentlich habe ich jetzt nichts gemacht, was sie scheiße finden. Was bei einem Account mit 35.000 Followern auf jeden Fall mutig ist. Aber es ist auch das erste Mal, dass ich so ein Takeover mache. Also normalerweise werde ich dafür bezahlt und arbeite für Unternehmen, und mein Gesicht ist dann auch nicht da zu sehen.
Ja, also du betreust dann die Accounts.
Ja.
Genau. Als du den Spiegel Online, du hast den Twitter-Account von Spiegel Online auch mitbetreut, ne, als du da gearbeitet hast?
Genau, wenn man da Social Media macht, dann macht man alle Accounts.
Da habe ich, weil ich wusste, dass du das machst, habe ich mir manchmal die Frage gestellt, als ich gerade auch mal gegen Spiegel Online pöbelte, aber nicht gegen dich, weil es ging ja dann um, ist ja so eine Auseinandersetzung, eine Zeitung oder ein Publisher postet was, der Twitter-Account verbreitet das, man menschen den dann, pault den an, und du bist ja, also so nehme ich dich zumindest wahr, so ein bisschen so in dieser ganzen Twitter-Blase, so ein bisschen irgendwie kennt man dich so ein bisschen. Wie ist das denn dann, wenn man so die Seiten wechselt und auf der anderen Seite sitzen muss?
Ist schwierig manchmal. Also ehrlich gesagt macht es vieles einfacher, weil man schon viel mehr richtig einschätzen kann. Also ich konnte viele Witze und viele so vermeintliches Anpöbeln viel besser einschätzen als Menschen, die nicht so viel im Internet unterwegs sind oder bei Twitter. Trotzdem musste ich halt ganz, ganz hart lernen, das nie persönlich zu nehmen, weil ja keiner wissen kann, wer da gerade sitzt. Es hat mir aber schon auch Demut beigebracht, also ich pöble seitdem auch einfach nicht mehr auf so eine Art, wie ich das vor ein paar Jahren gemacht hätte, weil ich einfach weiß, da sitzt gerade ein Mensch hinter und denkt, fuck, fuck, fuck. Und mich hat gerade ein Account angesickt mit irgendwie 40.000 Followern. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Also es ist so, es wird halt schon alles gesehen. Ich glaube, was man dadurch lernt, ist, dass die meisten Menschen, glaube ich, das Gefühl haben, ach, das liest sowieso keiner, das interessiert eh keinen, aber doch, das liest jemand. Und ja.
Also mir ist das auch aufgefallen, ich habe mal irgendwie gegen die Welt gepöbelt.
Ich auch schon ganz viel.
Da gibt es auch oft Gelegenheit dazu. Und da hat die Social-Media-Redakteurin der Welt mit ihrem Account zurückgepöbelt, weil die sich persönlich irgendwie davon betroffen fühlte. So. Und das war so ein Moment, wo ich so dachte, ich habe mich halt mit der Welt auseinandergesetzt. Ja. Und selbst sogar, wenn ich mich damit auseinandersetze, dass der Twitter-Account der Welt vielleicht etwas falsch macht, ist es für mich trotzdem immer noch was anderes. Ja. Also für mich jetzt als die Person. Ich verstehe natürlich auch, wenn man da arbeitet, dass das irgendwie blöd ist. Ja. Aber das war so ein komischer Bruch, wo ich dann auch gar nicht wusste, wie ich jetzt damit umgehen soll, weil ich das niemals, erst ich wusste gar nicht, dass die da arbeitet, irgendwie, es war mir egal. Das war so eine Situation, wo ich auch drüber nachdenke, weil ich gehöre schon zu den Leuten, die gerne, wenn sie irgendwas blöd finden, das dann auch sagen. So. Ja. Und ich finde das bis zu einer gewissen Grenze auch okay, gerade weil ein Publisher ist einfach groß, der hat eine große Reichweite, und da kann man auch mal dagegen halten. So. Mhm. Verstehe aber natürlich auch, dass da Leute sitzen auf der anderen Seite, die das auch irgendwie anfrisst. Aber ich finde das wichtig für alle Beteiligten, dass man so eine gewisse Grenze einhält. Also ich würde niemals, und ich hoffe, ich habe es nie getan, aber ich würde niemals, wenn ich jetzt wüsste, dass du zum Beispiel den Spiegel Online-Account betreust und du da vielleicht auch mir offiziell als Spiegel Online in einer Art geantwortet hast, dass ich denke, sag mal, geht's noch, würde ich trotzdem nicht auf die Idee kommen, danach mich mit deinem Oh Hello Katrina-Account auseinanderzusetzen. Ja, also das wäre für mich so ein Tabu, weil das ist halt das ist der Account dort, und da gibt es ja auch noch andere in der Redaktion, die da arbeiten.
Ja, ich denke auch, also das ist auch so eine Grenze, die man, glaube ich, ich kenne jetzt natürlich nicht den Fall, ich hab das nicht mitgekriegt.
Irgendwas was war mit Rassismus, ja.
Aber erstmal dran, Welt und Rassismus, merkwürdig.
Das ist komisch, oder?
aber Das ist schon schwierig manchmal. Manchmal glaube ich, ist es ganz gut, dann aus dieser Rolle rauszugehen, weil man muss halt auf beiden Seiten aufpassen. Ich habe zum Beispiel auch manchmal dann mit Leuten mit dem Spiegel Online Account rumgeblödet, weil ich einfach wusste, dass die wissen, dass ich da gerade sitze und dass es irgendwie lustig ist. Und habe trotzdem ein bisschen Ärger dafür bekommen, weil die anderen halt gesagt haben, okay, es weiß aber draußen niemand. So, es wirkt jetzt aber trotzdem so, als würdest du es ernst meinen, du sprichst halt im Namen von und so. Es war schon ein längerer Lernprozess und umgekehrt möchte ich halt auch nicht, dass mir jemand dann eine private Nachricht schreibt, was ich für ein Arschloch bin, weil ich irgendwie mit dem Spiegel Online Account diesen Einwand weggewischt habe. So, also es ist, glaube ich, immer sehr schwer, wenn man selber eine Persönlichkeit im Internet drin ist und gleichzeitig diesen Job macht. Also es muss man lange lernen, glaube ich.
Ja. Ja. Also ich fand das eine spannende spannende Rolle. Und du hast dann aufgehört dort.
Genau, vor einem halben Jahr.
Vor einem halben Jahr, ja. Genau. Warum?
Weil ich einen Buchvertrag hatte. Und außerdem auch einfach sehr, sehr viele Angebote immer mal wieder für freie Sachen und einfach das nicht parallel geschafft habe. Also das war von den Arbeitsstunden her einer der im Prinzip entspanntesten Jobs, die ich je hatte. Also 40-Stunden-Woche und so, ganz klassisch. Aber der Job an sich, also inhaltlich, war so anstrengend für mich irgendwann, dass ich einfach nichts nebenbei geschafft habe. Und das hat mir nicht gereicht. Also ich wollte einfach wieder mehr schreiben, mehr machen, mehr alles. Und auch einfach nicht den ganzen Tag bei Facebook abhängen. Also.
Ich muss mich ganz kurz für die Geräusche entschuldigen, aber es ist warm und wir haben das Fenster offen. Also
und das ist deine Großstadt.
Genau, große, große Stadt. Große Stadt. Was ist denn so anstrengend daran? Also ich könnte mir jetzt so vorstellen, ja, so Social Media Redakteure, du hängst halt den ganzen Tag ein bisschen auf Facebook
rum. Genau, die Twitter Redakteure.
Ja, und schreibst ab und zu mal einen Kommentar und löscht viel. Wie muss man sich das denn konkret vorstellen?
Ja, es kommt halt natürlich total drauf an, für was du das machst. Also ich glaube, so ein großer Irrglaube ist immer, dass Social Media Redaktion oder überhaupt Social Media Management immer das Gleiche bedeutet, so, weil es einfach zum Beispiel Werbung und Verlagswesen sind komplett unterschiedliche Jobs. Also diese beiden Social Media Manager haben am Ende eigentlich noch nicht mal zu 5% wirklich Berührungspunkte, außer dass sie im gleichen Medium arbeiten. Und für Verlage und Redaktionen bedeutet das vor allem, dass man sehr, sehr, sehr viel lesen muss. Also ich meine, so ein Medium wie Spiegel Online hat teilweise 140 Artikel am Tag und die muss man alle lesen, weil man sie ja posten muss und weil man ja so, man lernt sehr, sehr schnell Texte zu lesen und die Grundaussagen zu verstehen. Gleichzeitig ist es ein Marketingjob, weil man diese Grundaussage ja jedes Mal in sehr kurzer Zeit so verkaufen muss, dass Leute Bock haben, da drauf zu klicken, ohne wiederum, dass es Clickbaiting ist. Also es ist auch etwas so, das ist eigentlich das Handwerk. Man liest unglaublich viele Kommentare, also ich habe irgendwann mal gezählt, dass es gab bestimmt Tage, wo ich einfach 3000 Kommentare gelesen habe bei Facebook, was völlig irre ist eigentlich, wenn man sich das überlegt. Aber mittlerweile hat sich so der Job des Social Media Managers auch so ein bisschen verändert und es geht so ein bisschen mehr in die Richtung, dass man auch selber, also dass man nicht nur der Verbreiter ist der Inhalte der Redaktion, sondern dass man auch selber Inhalte in die Redaktion reingibt. Man ist eigentlich so der Spezialist dafür, was gerade im Internet passiert. Und gerade ein Medium wie Twitter zum Beispiel ist mittlerweile oftmals schneller als jede Nachrichtenagentur. Und das macht den Job wahnsinnig anstrengend, weil man einfach unfassbare Mengen an Informationen verarbeiten muss jeden Tag, die filtern und bewerten muss und dann gleichzeitig ständig 1000 Entscheidungen treffen muss. Und natürlich die wahnsinnig netten Menschen im Internet, die das alles so honorieren, was man da macht. Und das ist echt ein Knochenjob mittlerweile.
Du hast ja auch schon viel über Depressionen geschrieben und veröffentlicht. Ich stelle mir den Job, den du gemacht hast und mit Depressionen im Alltag umgehen müssen, ziemlich schwierig vor.
Ja, aber das ist ja am Ende ist das dann, glaube ich, eher eine falsche Sicht auf Depressionen, weil wir ja mittlerweile wissen, dass Depressionen einfach ja auch völlig unabhängig von äußeren Faktoren entstehen können. So, also meine Form der Erkrankung ist einfach so, dass die einfach unabhängig ist. Es ist keine reaktive Depression. Und klar haben Belastungsfaktoren dann spielen eine Rolle. Die werden aber halt auch in anderen Jobs einfach da, so weil es halt einfach, weil jede Arbeit auf irgendeine Weise irgendwie belastend ist. Und das hat es auf jeden Fall nicht verstärkt. Es hat eher so meine misanthropische Seite extrem verstärkt. Es ist schon schwer, so gerade wenn man so in Zeiten von AfD und so, wenn man dann nach Hause geht, dann hat man schon manchmal ein bisschen Probleme, noch an die Menschheit zu glauben. Und wenn man so viele Kommentare gelesen hat, auch. Aber es hat es nie in einem medizinischen Sinne beeinflusst. Also es hat eher einfach, ich habe einfach schlechte Laune gehabt.
Da muss ich nochmal nachfragen, gibt es da verschiedene Arten von Depressionen? Du hast eben gesagt, deine ist nicht reaktiv oder wie hast du
das? Genau, das heißt also, meine entsteht nicht durch äußere Einflüsse. So. Also sie kann dadurch verschlimmert werden und manchmal kann sie natürlich auch dadurch ausgelöst werden. Ja. Aber ich habe eine Form, die einfach völlig unabhängig auftritt.
Okay, und es gibt aber auch welche, die Formen, die sozusagen eher durch äußere Einflüsse
getriggert durch Belastung, wird. Burnout zum Beispiel ist okay. Ja eigentlich eine Belastung, der Erschöpfungsdepression oder eben halt auch jeder Mensch entwickelt depressive Symptome, wenn er eine Trennung durchmacht, einen Todesfall, das sind ja auch alles Reaktionen einfach. Und dann gibt es eben halt auch die klassischen Depressionen, die einfach durch alles Mögliche ausgelöst werden können. Aber wenn man das so oft gehabt hat wie ich, dann funktioniert das neuronale Netz im Gehirn so, dass es keinen wirklichen Auslöser mehr braucht, weil das Gehirn es einfach so gelernt hat und so gewöhnt ist, dass es immer wieder durch Nichtigkeiten oder gar nichts ausgelöst werden kann.
Wie kommt man denn damit im Berufsalltag klar, wenn du, also ist es so, dass du einfach weißt, das kann sein, dass ich dienstags plötzlich für 3 Wochen ausfalle? Oder
nein.
Ja, wie musst du mir das vorstellen?
Naja, das ist ja, also eine Depression ist ja erstens so ein sehr schleichender Prozess, also die kommt ja nicht über Nacht und man lernt natürlich mit den Jahren, was so Anzeichen sind und kann da halt gegensteuern. Also ich weiß einfach zum Beispiel, dass ich einfach gucken muss, dass ich regelmäßig Sport mache, dass Schlafen ein unglaublich großes Thema ist, solche Sachen und halt auch nicht nur Arbeit, sondern halt auch wirklich viel, viel Ausgleich zur Arbeit. Darauf kann man schon achten. Und gleichzeitig kann man natürlich auch einfach Medikamente nehmen und das Beste hoffen. Aber das ist ja jetzt nichts, was mich jetzt irgendwie alle 6 Monate befällt, sondern alle paar Jahre mal. Und dann nehme ich Medikamente und dann ist es halt irgendwann wieder besser.
Das klingt anders als bei der Jana, die auch schon bei mir war. Ja. Bei ihr klang...
Kann ich eigentlich rauchen mit dem Mikrofon?
Du kannst.
Ich glaub, ich hier gleich mein ganzes Headset abpacke.
Liebe Hörerin, bitte nicht husten.
Ja, sorry.
Nee, das gehört schon.
Natürlich mit. Sind wir auch gegen Rauchen.
Ja, okay. Total. Ich rauche jetzt zum Ausgleich nicht und ich glaube, dann sind wir statistisch irgendwie auf der sicheren Seite. Aber gestern sind wir hier in Hamburg so einer Familie hinterhergelaufen und da hatte der Typ so einen Vaporizer mit so einem, ich weiß nicht, so Kirsch. Zeugs, oh, die ganze Straße hat danach gerochen. Ja. Und ich wollte ihn auch ansprechen, dachte, ey, Typ, das riecht.
Entschuldigung, können Sie nicht laufen?
Nee, ich wollte sagen, Alter, das riecht wie im Puff hier. Also, wie kannst du denn.
Riechst du im Puff nach Kirschvaporizer?
Wie es in meiner Vorstellung vom Puff riecht. Ja. Aber es roch wirklich so, weil der lief da auch so cool lang und hatte so ein graviertes Ding in der Hand und so. Und dann nuckelte der da immer dran. Und meine Kinder haben immer so total lautstark, immer so.
Und wir sind die ich möchte für allein für sowas hätte ich schon manchmal Ausleihkinder gerne.
Ja, das ist so schön, weil die halt auch, ich meine, denen ist auch egal, dass das dann so ein Muskelpaket ist, dass da wie die Straße lang läuft.
Ja, weil das stinkt und stinkt.
Genau, das wurde auch, ja, der es stinkt und haben so voll den nachgemacht. Ich glaube, es war ein bisschen unangenehm, es war mir ganz recht so.
Ich finde das sehr gut von den beiden. Grüß sie mal lieb von mir.
Ja, okay, ich werde das ausrichten.
Ja, ich rauche klassische krebserregende.
Ich frage mich tatsächlich, wie lange es überhaupt noch Zigaretten zu kaufen gibt. Also irgendwo habe ich mal einen Text gelesen, das fand ich spannend, da stand drin, wenn es Zigaretten nicht geben würde und heute eine Firma sagen würde, hey, wir haben Zigaretten erfunden, wir wollen die gerne einführen in den Markt, wäre so, nee. Ja,
so nie durchkommen, niemals.
Nie, never. Niemals. So. Das ist halt witzig, wie das so ein Legacy-Produkt ist, das einfach da ist, weil es schon immer da war.
Das stimmt, aber Alkohol ja auch.
Alkohol auch, wobei Alkohol... Bei Alkohol kannst du ja noch argumentieren, naja, ein Glas in Maßen und so.
Ja.
Bei einer Zigarette kannst du halt.
Jetzt in Maßen macht es keinen. Wenn sie nur 3 am Tag rauchen, kriegen sie vielleicht keinen.
Jeden Tag ein Zigarettchen, das hält fit. Ja?
Ja, genau, so bin ich 95 geworden.
Genau. Und ich bin mal gespannt, ob das irgendwann komplett verboten wird oder das immer.
Na, die Steuereinnahmen, also das wird nie verboten. Ich glaube, dann müssen erstmal irgendwie.
Hey, es gibt jetzt Vaporizer.
Hm? Ja, das stimmt. Ja. Also ja, vielleicht.
Hast du auch schon über einen nachgedacht?
Ja, aber ich finde es halt eklig. Also ich finde halt, wenn dann richtig. Also es ist halt wie so alkoholfreien Sekt
trinken. Mir hat letztens jemand erzählt, dass Es gibt irgendwie, das ist jetzt extremes Halbwissen, verschiedene Arten von diesen Vaporizern und es gibt die, die ultra hoch erhitzen und das sind die, mit denen du auf offener Straße kiffst und keiner riecht das.
Ja, ja, das sind die mit dem Hanföl, habe ich auch schon, ja, habe ich auch schon gehört. Aber ich finde einfach, also ich, wenn, dann höre ich auf zu rauchen. Also es ist so, nicht mit so einem ekligen Ersatz. Das finde ich irgendwie.
Es ist irgendwie komisch, dieses an so einem Automaten ziehen. Aber vielleicht ist es auch einfach nur ungewohnt.
Das macht auch kaum noch jemand. Das ist wie Fleisch essen. Aber du kannst genauso gut mit so einem 2,99 € Hack durch Eppendorf laufen oder so, oder durch Prenzlberg. Da gucken die Leute wahrscheinlich ähnlich entsetzt.
Na ja, komm, die Burgerläden, die sind ziemlich, die haben das. Also ich finde, die Burgerläden haben das, den Fleischkonsum noch mal ganz schön auf so eine Hipster-Ebene.
Ja, aber Bio, aber so am Automaten, schöne Packung Camel ziehen, das ist halt, ey, da wirst du nicht freundlich angeguckt.
Ich habe früher immer noch für meine Eltern die Zigaretten geholt.
So wie sich das gehört.
Ja, wie hieß denn die Marke? Das war DDR-Marke natürlich. Club? Oder so irgendwas mit C? Ah. Ja, genau, für die Eltern Zigaretten holen, oder? Normal.
Ja, habe ich auch gemacht.
Das ist krass, oder? Ja. Muss man sich ja vorstellen.
Heute. So, heute, geh mal zum Penny, Schatz. Hol mal eine kleine Flasche Korn für mich.
Genau. So, ich gucke mal auf meinen Zettel. Wir haben ja vorher abgesprochen, wenn wir aufzeichnen. Habe ich vorgeschlagen, dass wir es heute machen. Und hast gesagt, ja, das ist super. Einen Tag vorher ist mein Buch fertig.
Ja.
Du hast gestern ein Buch fertig geschrieben.
Ja, gestern, also beziehungsweise Nacht. Also.
Heute Nacht?
Ja.
Okay, dafür siehst du aber ganz ausgeschlafen.
Boah, danke, ey. Aber ich bin es überhaupt nicht. Also ich habe, glaube ich, 4 Stunden geschlafen oder so. Vielleicht habe ich um 8 oder so, heute Morgen oder 9, als die verdammte Nachbarin von oben endlich weg war. Die ist immer, sie steht immer um 6 auf und ist sehr laut. Das heißt, wenn ich bis dahin nicht schlafe, muss ich warten, bis sie weg ist. Und ja, dann habe ich, glaube ich, um 8 oder 9 geschlafen.
Ist es wieder ein Roman?
Ja.
Kannst du was dazu sagen oder ist es ganz, ganz secret?
Ich war, ehrlich gesagt, habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, ob ich da jetzt schon was...
Du musst auch nicht.
Ja, ja, nee, es ist schon ein Roman.
Schon ein Roman, das ist ja eine gute Inhaltsangabe. was hast du denn geschrieben? Ja, so ein Roman.
So ein Buch habe ich geschrieben.
Wie lange hast du geschrieben?
6 Monate. Richtig kurz dieses Mal.
Was genau dazu passt zu deiner Zeit, bei der du Spiegel Online verlassen hast,
ja,
ne?
Ja.
Kannst du was sagen, wieso deine Schreibroutine ist?
Es ist ganz lustig, weil die meisten Leute behaupten dann immer, also die meisten Autoren, die ich kenne, dass sie dann so jeden Tag 4 Stunden oder so, Heinz Strunk so, jeden Tag einen Laptop-Akku-Ladung irgendwie. Habe ich im Podcast gehört mit ihm und dachte so, fuck ey, ich muss das auch mal, ich muss mein Leben im Griff kriegen, wenn Heinz Strunk das schon so macht. Ja, die Wahrheit ist, dass es ist ein sehr quälender Prozess, weil es eigentlich so ein bisschen... ist, wie, glaube ich, andere Leute auch so Masterarbeiten oder Bachelorarbeiten schreiben.
Ja, sag jetzt nicht das Wort Dissertation, bitte, ja?
Danke. Ja, also es ist, man weiß halt die ganze Zeit immer, man muss es eigentlich machen und dann gibt es immer so Momente, wo man dann so voller Panik so das ganze Wochenpensum plötzlich macht und so ist es bei mir auch super bulimisch eigentlich und eigentlich schreibe ich erst richtig viel so 2 Monate vorher, fängt es so langsam an. Aber ich kann sehr schnell sehr viel schreiben. Also es ist so, es ist mein Glück. Es rettet mir den Arsch halt jedes Mal.
Ich habe ja durch meine Frau auch so, kriege ich ein bisschen, die hat jetzt schon auch mehrere Bücher veröffentlicht, kriege ich ja so ein bisschen mit die Verlage, wie die dann mit den Autoren arbeiten. Und da habe ich auch drüber nachgedacht, dass die geben ja dann so Fristen und so und arbeiten ja mit vielen Autorinnen und denke mir dann auch so, dass die es ja unglaublich gewöhnt sein müssen, dass ständig jemand sagt, oh nee, die Frist habe ich nicht, kann
voll.
Ich noch mal 2 Wochen.
Voll.
So. Ich glaube, dass die schon das so.
Die setzen die Deadlines auch so auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es ist so, also es gehört auch zum guten Ton, dass man mindestens einmal verschiebt. Aber so, es hat auch halt einfach Grenzen. Ne? Man muss halt auch einfach ein bisschen Rücksicht nehmen auf das Marketing, den Vertrieb und so. Und man hält ja auch einfach den ganzen Betrieb auf. So, das ist mir einfach unangenehm. Aber ich habe letzte Woche auch ordentlich Panikattacken gehabt und so und habe meinem Agenten geschrieben und meiner Lektorin, dass ich das wahrscheinlich nur so halb abgeben und dass ich ganz verzweifelt bin und so. Und die meinten halt so, ey, wenn du dieses Buch wirklich an diesem Termin einigermaßen fertig abgibst, dann ist das schon sehr, sehr viel. Und ich habe es tatsächlich jetzt... Also es hat mich so befreit von der Blockade, dass ich dann tatsächlich das Buch komplett fertig machen konnte und abgeben konnte.
Ich glaube, du wirkst halt auch einfach befreit. Das ist es.
So. Was?
Du wirkst befreit.
Einfach ja, ich so. Bin auch so mega. Ja, das ist halt so, also es ist beides. Es war auch eine Trennung. Also es war echt, die letzten Tage waren echt schwierig für mich und heute Morgen war auch schwierig, weil das auch es ist ja auch so ein Lebensinhalt, ne? Also ich bin 6 Monate, damit war das mein Lebensinhalt so. Und es war meine Ausrede für alles, es war meine Qual, meine Freude, es war alles so. Und jetzt ist es halt weg. Und es fühlt sich ganz, ganz komisch an. Also ich bin nicht super erleichtert, aber ich bin schon einfach befreit, von dieser Last funktionieren zu müssen. Und ja.
Jetzt geht so diese Zeit mit dem Lektorat los.
Ja.
Ich kenne das bei uns zu Hause eher Lektorat bei nicht fiktionalen Texten,
ja.
Wo es dann so inhaltliche, wirklich inhaltliche Rückfragen gibt. Teilweise geht es um Formulierungen, wenn man so ein bisschen zu wissenschaftlich geschrieben hat. Wie ist das bei einem fiktionalen Buch mit dem Lektorat? Was ist denn da so Feedback?
Ich hatte meinen Verlag gebeten, dass wir auch ein Zwischenfeedback machen. So, das war vor 2 Monaten ungefähr. Daher wusste ich schon so, okay, es geht alles in die richtige Richtung. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie es bei Leuten ist, die eigentlich einfach ein komplettes Buch abgeben. Aber dann ist es tatsächlich eigentlich ganz ähnlich so. Also Lektorat ist ja dann viel inhaltliches Arbeiten. Und dann kommt nochmal das Korrektorat hinterher. Da geht es ja dann auch wirklich nochmal ganz viel um so Logik und Anschlüsse und inhaltliche Richtigkeit und Interpunktion und sowas. Also es ist so ein ganz langer Prozess. Deswegen glaube ich auch, das ist auch so ein bisschen fakig, sich dann nachher so dahinzustellen, zu sagen, oh mein Gott, jetzt ist mein Buch angekommen und so, wenn es dann fertig ist, weil dieser Prozess einfach so lang ist, dass man eigentlich die ganze Zeit nur noch denkt, Alter, ich will nur noch das Ende, ich will es nicht nochmal lesen. Ja, also eigentlich ist es so ein gemeinsames Arbeiten, ist eigentlich wie an einem Artikel arbeiten.
Wie kommst du damit klar, wenn dir jemand so Feedback gibt zu deinem Text und sagt, hier, das ist unlogisch, das klingt nicht gut?
Mega gut, ich bin immer Lektoren-Liebling, weil ich also 80% der Sachen einfach gut finde, weil ich einfach auch durch das Schreiben für Magazine und für Zeitungen ganz früh gelernt habe, dass es total gut ist, wenn jemand nochmal drüber geht und so. Ich habe da diese Eitelkeit einfach nicht. Es gibt natürlich bestimmte Sachen, bei denen ich sage, okay, das muss aber so drin bleiben. Aber wenn ich das dieser Person gegenüber nicht verargumentieren kann, denke ich immer, kann ich das auch dem Leser am Ende nicht verargumentieren, dann ist es vielleicht gut, wenn ich es ändere. Und so arbeite ich eigentlich und bin da nicht besonders eitel.
Ich schreibe ab und zu für Magazine und für mich war das schon so ein Lernprozess, so mit Feedback umzugehen.
Ich war auch am Anfang so, mit Anfang 20 war ich auch so, ey, dieser Wichser sagt mir jetzt hier irgendwas für meinen Text, ich bin ja die geilste Schriftstellerin der Welt. Ja, so. Also jetzt mittlerweile 10 Jahre später bin ich da ein bisschen.
Ich war sehr, also es war so ein Wechselbad der Gefühle. Es war so am Anfang erstmal am Boden zerstört sein, dass man es nicht geschafft hat, dem
das
perfekten.
Das Genie nicht
erkannt wird. Nee, am Boden zerstört sein, dass man nicht genial genug ist, den perfekten Text abzuliefern.
Ja.
Weil man eine Weile braucht, um zu verstehen, dass ein Text halt einfach, weiß ich nicht, wie ein Teig ist, der dann halt noch zurechtgestutzt werden muss. Und dann aber auch diese Phase natürlich, dass man auch denkt so, du verstehst den Nektar meiner Worte einfach nicht. So.
Ja,
und
wie gesagt,
dann,
mein Genie wurde verkannt.
Genau, und dann irgendwann diese Phase, wo man in so einer Arbeitsbeziehung einfach landet und so einen Text da auch hinschickt, dann weiß man schon, da kommt jetzt was zurück. Dann manchmal sagt man, ich habe mir dabei was gedacht und dann, wenn man es verargumentieren kann, dann wird das auch genommen.
Ja.
Und ansonsten auch völlig uneitel. Ich mache mal viel mit Redaktion zusammen über Google Docs und dann da gibt es ja so diesen schönen Annehmen-Knopf. Also,
ich habe an dem
also. Genau. So zack, das geht also alles durch. Apropos, womit schreibst du deine Bücher?
Oh, ich habe jetzt das erste Mal mit Pages geschrieben und es ist Hölle.
Apple
also,
Pages?
Es war wirklich die Hölle. Also es ist so ein dreckiges Scheißprogramm, weil es halt einfach, das Rechtschreibprogramm ist einfach unglaublich schlecht darin. Es kann wahnsinnig viel nicht und schlägt eigentlich nur Unsinn vor. Kennt man ja auch vom iPhone selber, wenn man da irgendwelche Sachen tippt. Die Dinge, die einem da vorgeschlagen werden als Verbesserung, sind meistens nicht unbedingt eine Verbesserung. Und ganz am Anfang, wenn ich anfange, arbeite ich manchmal noch so mit Scrivener, einfach um Sachen zu sortieren. Aber ehrlich gesagt ist das nur, mache ich das nur, um aufzuschieben und so, weil ich gerne Tage damit verbringe, Sachen zu strukturieren und so, um einfach nicht zu schreiben.
Also Scrivener kann man ja kurz erklären, das ist ja nicht so bekannt, die Software. Das ist eine Schreibsoftware, die gar nicht so sehr darauf fokussiert ist, dass man wirklich die Texte darin schreibt, sondern vor allen Dingen, dass man so sich kleine Zettelchen anlegt, sagt, da kommen Kapitel hin und so die Struktur. Man kann dann auch den Text nachher reinmachen, aber es geht da vor allen Dingen darum, ums Strukturieren. Was ich noch benutze und was die was eine ziemlich gute Rechtschreibkontrolle hat,
ja,
ist Papyrus. Das ist eine.
Ja.
Hast du schon mal ausprobiert?
Ja, ich habe die Probeversion gehabt, aber ich hatte dann schon so viel Geld fürs Gymnasium und alles Mögliche ausgegeben und für Ulysses auch. Ulysses war eine
gute Fehlkopf meines Lebens. Ich habe das alles. Ey. Ich habe die auch alle gekauft, ja.
Dass ich keine Kohle mehr hatte für Papyrus, aber das habe ich auch gesehen. Aber weißt du, also wir sitzen ja auch gerade so neben meinem Schreibtisch und wenn du dir das hier anguckst, ne, es ist so, hier dieses, ich habe an meine Wand dann irgendwann mit Kreide, wenn ich Panikanfälle kriege beim Schreiben, fange ich mir mal an, an die Wände zu schreiben und so, dafür habe ich mir immer eine Kreide besorgt. Und hier diese ganzen, also ich arbeite eigentlich am Ende tatsächlich nur in einem einzigen Dokument und in 15.000 kleinen Dokumenten, in denen ich Sachen schreibe, wenn ich nicht aufs Groß gucken möchte. Und sonst wirklich alles in Notizbüchern und auf Schmierzetteln und so. Und dann packe ich das nachher alles zusammen in eine Kladde und packe es weg und das ist dann der Roman und dann ist fertig.
Ich finde das sehr spannend, wie so diese Schreibprozesse sind. Also ich habe tatsächlich so einen Fetisch, ich kaufe mir auch wirklich also jede Textverarbeitung, die es gibt.
Ja, das ist aber auch mal schön jedes Mal.
Ja, das ist jedes Mal hat man dann so eine neue Textverarbeitung, die so ganz sauber ist irgendwie. Und dann kann man da so anfangen.
Wie früher, wenn man ein neues Heft angefangen hat.
Ja, genau. Ja. Und zurzeit, ich benutze ich liebe auch so eine ganz kleinen Texteditor. Und zurzeit benutze ich einen, der heißt Bear, also wie Bear. Mhm. Und hat den großen Vorteil, dass der zwischen allen Geräten synchronisiert. Und das ist für mich.
Ja, das ist richtig geil.
Weil ich schreibe im Moment so eine Art Kolumne einmal die Woche über Elternsein und.
Wo denn?
Bei mir, also deswegen Art Kolumne, aber das läuft ganz gut so von der Aufmerksamkeit her. Und muss mir dafür immer Notizen machen im Alltag. Mhm. Und das ist natürlich der Traum, wenn du am Handy die Notizen machst und dann die gleichzeitig am Rechner hast, um dann dort dann sozusagen dein schwarzes Heft zu haben, um gleich dann losschreiben zu können. Ja. Dann hast du da und genau, aber ich habe auch Ulysses und also wie die alle heißen. Und ich bin da auch, sobald ich so diesen App Store manchmal öffne und Apple und dann
oh
so.
Oh Gott, ja,
bin da so,
das ist halt echt so.
Und mich triggert am meisten, wenn es ein Schreibmaschinensymbol ist oder so.
Oh ja, oder so ein Notizheft oder so dieses genau. Kladdensymbol, das ist auch
genau.
Ja.
Bin ich immer sofort so, ich so, nein, ich habe genug Textverarbeitung, ich brauche nicht noch eine.
Ja, ich bin auch so ein Workflow-Nazi, ich will alles haben und will auch alles synchronisieren. Ich habe es auch alles mit Alfred synchronisiert und so, habe 1000 Millionen Shortcuts und so. Aber die Wahrheit ist, dass ich am Ende, also gestern Nacht habe ich zum Beispiel alles durchgearbeitet und habe halt wirklich aus so alten Schmierzetteln, die irgendwie noch im Drucker hingen, dann die 35 Kapitel irgendwie auf und was da drin steht und so, weil das ist die Wahrheit. Also am Ende mache ich es halt tatsächlich noch klassisch auf Papier.
Ich glaube, es geht auch nur darum, diese Software zu haben.
Ja, weil es halt das ist mein Job. Ich brauche.
Ja, und die vermittelt einem auch das Gefühl, dass man gut vorbereitet ist.
Ja.
Das ist so
und dass man das professionell macht.
Das ist so wie in der Schule einen Spickzettel dabei haben, aber nicht benutzen.
Ja.
Ja, weil du weißt, ich habe den dabei und dann fühlst du dich plötzlich sicher und brauchst den gar nicht.
Ja, aber ich stand auch schon, also als ich noch zur Schule gegangen bin und auch heute stehe ich halt auch total auf so Papierwarenläden und so. Also so, ich mag halt einfach alles, was mit Schreiben und Notizen und sowas zu tun hat. Und genauso mag ich das auch alles, was es im App Store damit gibt und besonders auch so Workflow und Wissensdatenbanken und so. Ich habe auch so alles an Wissensdatenbanken. Ich benutze sogar DevonThink. Ich meine, das schlimmste Programm der ganzen Welt eigentlich. Ja.
Und das benutzt du auch wirklich oder das hast du nur?
Ich hab das eine Zeit lang wirklich richtig krass benutzt, aber es war wirklich manisch. Also ich habe das Ding halt, ich habe da wirklich alles rein, mein ganzes Wissen, alles was und so. Und habe das auch richtig krass ein paar Monate durchgezogen und dann natürlich mit einem Start nicht mehr. So, es ist halt das Fitnessstudio auf dem Computer quasi. Sowas ist
das, heißt,
halt.
Wenn, das ist ein schöner Vergleich. Das heißt, wenn du eines Tages stirbst, gibt es zumindest so 3 Monate Katrin Wessling.
Intensiv, 3 Monate genau, in meinem Kopf, ab everything.
Ich finde es auch witzig, weil man früher war das ja auch üblicher, wirklich Tagebuch zu führen. Ja. Und man wirft, also mir geht das so, dass ich mir manchmal vorwerfe, dass ich jetzt nicht so richtig Tagebuch schreibe. Und dann denke ich so, aber wie viel Aufzeichnungen ich eigentlich mache den ganzen Tag?
Ja.
Also
ja.
Instagram-Post, keine Ahnung. Wenn man das so kombiniert, ergibt sich da eigentlich ein sehr, sehr rundes Bild.
Irgendwie. Ja, wir werden dann irgendwann mit so einem Server begraben.
Ja, und zwar, ich kann. Also ich frage mich auch, wie das dann mit den Kindern ist, weil man sagt dann, hier mein Kind, hier ist mein Podcast und hier sind meine 100.000 Fotos, die ich mit dem Telefon gemacht habe.
Ja.
Und dann denken die Kinder so, hä.
Vielleicht ist es gar nicht so absurd, vielleicht lachen wir jetzt drüber über die Nummer mit dem Server, aber vielleicht irgendwie in 40 Jahren wird dann wahrscheinlich kein richtiger großer Server sein, sondern vielleicht eher so eine Kiste.
So, nee, ich glaube so ein Fingernagelgroßer.
Ja, oder so irgendwie, der uns dann irgendwie so auf die Haut implantiert wird und da ist dann alles drauf, wahrscheinlich.
Der wird dann mit verbrannt.
Ja.
sind wir mal ganz realistisch.
Sinn, aber naja.
Okay, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. beim Durchlesen deiner Wikipedia-Seite habe ich ein Stichwort gesehen, da war ich gleich ganz, ganz heiß drauf, darüber zu sprechen.
Ja.
Du hast mal gearbeitet als, was sage ich jetzt?
Soufflöse.
Ja. Das finde ich sehr interessant. Also du hast mal am
Theater gearbeitet.
Bei den Hamburger Kammerspielen
ja.
gearbeitet als Soufflöse.
Und am Altona-Theater, genau. Das gehört aber alles so
rein. Ich weiß gar nicht, ob man, wahrscheinlich muss man sogar noch mal erklären, für alle Fälle, was eine Soufflöse ist.
Man flüstert.
Ja.
Weil, ja, Soufflösen, also glaubst du wirklich, es gibt Leute, die nicht wissen, was Soufflieren ist oder
ja.
Soufflösen. Soufflösen sitzen im Theater, entweder an den Seitenrändern oder im Bühnengraben oder irgendwo versteckt und helfen den Schauspielern aus, wenn sie ihren Text vergessen, also flüstern.
Ich habe tatsächlich eine Kindheitserinnerung an Soufflösen. Ist das eigentlich immer ein Frauenjob? Weil Soufflöse ist schon ein weiblicher.
Ja.
Weil ich habe noch nie das Wort Souffleur gehört.
Ich auch nicht.
Ne? Also wollte ich
das Soufflé? Keine Ahnung.
Soufflé klingt nach was zu essen, ehrlich gesagt. Ich habe da muss ich so 7, 8 Jahre alt gewesen sein, da habe ich Schlagzeug gelernt und wurde angesprochen, im Deutschen Theater in Mitte beim Stück Maria Stuart mitzuspielen.
Mhm.
Und da gibt es eigentlich nur eine Szene, wo einmal die junge Maria Stuart mit irgendwie Baronen am Königshof einmal über die Bühne geht.
Mhm.
Da mussten wir so Instrumente spielen. Und da kenne ich das also wirklich auf so einer großen Bühne und alles voll und aufgeregt. Und ich musste so Becken spielen. Und ich kann euch sagen, Becken spielen ist wirklich gar nicht so einfach. Weil wenn man Becken so gerade aneinander schlägt, dann staut sich die Luft und dann hört man gar nichts. Und also was ich da gelitten habe auf dieser Bühne. Ich glaube aber, das Konzept dieser Szene war, dass die Kinder sich ein bisschen blamieren, weil das natürlich unglaublich süß ausgesehen haben.
Ja.
Weißt du, so achtjährige Kinder. Ein
Stück Scheiße inszeniert, aber die Kinder sind süß, oder Leute?
So achtjährige Kinder, die so ein bisschen schief spielen und aufgeregt über die Bühne laufen. Das war wahrscheinlich, so war das wahrscheinlich. Für sowas hast du natürlich als Kind keinen Sinn, du bist total aufgeregt. Und da war aber richtig so eine Muschel. Mhm. In der
ja, es gibt auch noch in einigen Theatern.
Genau,
ja.
Also da war so eine Muschel und da guckte dann so ein Gesicht raus. Und da habe ich das erste Mal mit dem Beruf der Soufflöse oder des Soufflé-Fleurs, das muss ich einfach nochmal nachschlagen, wie die männliche Version hat, in Berührung gekommen. Und frage mich, wie bereitet man sich darauf vor? Hat man einfach so ein Textbuch dabei oder musst du auch den Text lernen wirklich?
Nee, du musst den Text nicht lernen, aber du kannst den halt einfach relativ schnell besser als jeder andere. Und an den Kammerspielen im Altona Theater, ich war eigentlich Regieassistentin viele Regieassistenten, also es kennt einfach wirklich niemand dieses Stück besser als der Regisseur und die Regieassistenten. Und am Altona Theater und an den Kammerspielen ist es so, dass die dann oft, um sich ein bisschen was dazu zu verdienen, eben weil sie dieses Stück so in- und auswendig kennen und weil sie ja auch die Schauspieler sehr gut kennen, weil das ist eigentlich die größte Kunst beim Soufflieren, dass man genau weiß, wann es eine Kunstpause ist und wann es ein Hänger ist. Das ist unglaublich schwierig. Aber weil man die Schauspieler ja schon über die Proben und diese ganze Zeit so lange begleitet hat, ist man einfach prädestiniert dafür, das zu machen. Und dann kann man das machen. Und das ist ein wahnsinnig spannender Job. Also es ist, man lernt unglaublich viel über Sprache, über Rhythmik und wie Menschen sprechen und zu erkennen, wann sie zum Beispiel nur überlegen und wann noch was kommt. So, ja.
Das ist dann so, du bist dann wirklich die ganzen 2 Stunden oder so
ja.
im Theaterstück, ist eine Person dafür zuständig?
Ja.
Man wechselt sich da nicht ab?
Nee.
Ich finde den Beruf insofern interessant, als dass du wirklich dann arbeitest, wenn jemand failt. Ja, also dann sozusagen, wobei wahrscheinlich allein deine Anwesenheit schon.
Eben, also für die meisten Schauspieler ist es tatsächlich, es ist nur ein psychologisches Ding, dass da jemand sitzt. So. Also, und man sitzt halt auch nicht immer so nett in so einer kleinen Muschel, sondern man, also je nachdem, wie die Bühne gebaut ist, ich hatte auch teilweise wirklich sehr unbequeme Positionen, also wo ich wirklich so 2 Stunden eingequetscht irgendwo hocken musste. Also es ist teilweise auch echt anstrengend.
So im Bühnenbild dann oder wie?
Bitte?
So im Bühnenbild
von hinten? Am Rand halt meistens so in den Seiten und also da gerade, oder wenn man dann zum Beispiel mit dem Theater auch rumfährt, es gibt ja dann auch so Tourneetheater und so und dann in irgendwelchen Stadtteilen und so, da sitzt man halt teilweise schon in echt üblen Positionen, aber es ist halt auch lustig. Ja.
Ich stelle mir das jetzt so vor, du bist dort und du hast ja gerade gesagt, du erkennst es schon relativ früh, dass jemand ins Stottern gerät und dann raunst du dann einfach nur ein paar Worte zu oder wie souffliert man gut jemanden?
Ich glaube, da hat jeder so seinen eigenen Stil. Also es gibt, also man macht eigentlich so wenig wie möglich, weil meistens fällt es, also in dem Moment, wo sie deine Stimme hören, fällt es ihnen schon meistens wieder ein oder wo sie nur ein Wort hören und dann kommen sie natürlich sofort wieder aus dem Takt, wenn man zu viel weiter sagt. Also man muss einfach, es ist wahnsinnig sensibel und man muss sehr, sehr gucken, wie die Schauspieler funktionieren. Die einen brauchen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Das ist halt wirklich total abhängig davon.
Sind Schauspieler, Schauspielerinnen dann auch mal sauer, wenn er zu früh so fliert?
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich lieben alle Schauspieler, die so flösen, weil sie einfach wissen, wie wichtig wir sind. Weil es gibt manchmal Hänger, die sind wirklich einfach enorm. Also der Schauspieler ist einfach blockiert. Das passiert gerade am Anfang halt relativ häufig.
Am Anfang eines Stücks oder am Anfang einer?
Ja, wenn das Stück anfängt aufgeführt zu werden, so in den ersten 1, 2, 3 Vorstellungen, ist es halt häufig so, dass sie einfach noch nicht so sicher sind mit dem Text und mit sich und natürlich auch mit den anderen. Und da kann es schon manchmal so Blockaden geben, die einfach so immens sind, dass sie dann eigentlich so stehen. Und oft ist es auch so, das ist auch noch ganz spannend, dass sie sich aber auch gegenseitig da rausretten. Da muss man nämlich auch noch drauf achten. Also, dass man muss immer so ganz gucken, ob der andere einem vielleicht, also seinem Gegenüber, seinem Spielpart, dann nicht vielleicht ein Stichwort gibt und so, damit der selber drauf kommt und so. Also, es ist so, man muss immer lange genug warten, aber nicht zu lange. Das ist so, das ist ganz tricky.
Ich muss gerade an diesen Film denken, mit Heinz Rühmann, glaube ich, war der, wie heißt die Feuerzangenbowle? Da gibt es so eine Prüfungssituation und da soll jemand das Wort Leibniz sagen und da hilft jemand und holt sich so einen Keks raus und
weiß
so, Leibniz, wie das mit den Zeichen, die man sich da so gibt. Ich finde es auf jeden Fall einen spannenden Job, weil der so völlig unsichtbar ist.
Ja.
Steht der auch im Theaterprogramm drin dann?
Ja, glaube ich schon.
Ja.
Also. Ich weiß halt auch nicht, wie das an den großen Staatstheatern ist. Ne? Also vielleicht haben die auch mehrere. Es gibt mittlerweile auch so Flößen, die dann zum Beispiel oben bei den Technikern sitzen und so. Also über die Headsets den Schauspielern helfen können und so. Also da gibt's, glaube ich, ich habe das halt wirklich auf eine ganz, ganz altertümliche Art und Weise damals gemacht und eben an einem sehr kleinen Theater. Keine Ahnung, wie das bei den großen ist.
Was macht denn Regieassistenz? Für mich klingt Regieassistenz immer so ein bisschen abfällig nach Kaffee holen.
Nee, es ist die Regieassistenz holt den Kaffee.
Ja, okay.
Und was die Regieassistenten haben auch noch Hospitanz um sich rum. Die machen dann.
Klär mich mal auf. Was macht Regieassistenz?
Man ist halt wirklich die Assistenz des Regisseurs. Also das heißt, man kümmert sich zum Beispiel ganz viel um den Probenaufbau und so. Man ist halt da, bevor der Regisseur kommt, guckt, ob alles vernünftig aufgebaut sind, ob die Anschlüsse stimmen zum letzten Mal, dass man wirklich direkt loslegen kann. Man lernt mit den Schauspielern Text, man diskutiert mit dem Regisseur über bestimmte Sachen. Man ist halt so eigentlich so erster Ansprechpartner, wenn der Regisseur nicht ansprechbar ist. Also man ist eigentlich der Erste, der kommt, der Letzte, der geht. Ich glaube, man arbeitet mit am meisten. Das ist echt ein Knochenjob. Also es ist ein richtiger Knochenjob.
Wie viel bringt man sich künstlerisch mit ein als Regieassistenz?
Nicht sehr viel. Das ist, man lernt halt auch einfach am Anfang erstmal ganz, ganz viel. Da muss man halt echt so ein bisschen die Füße stillhalten und erstmal gucken, weil Regisseure sind interessante Persönlichkeiten manchmal. Und man ist halt schon so ein bisschen, also auch so dem Goodwill des Regisseurs oder der Regisseurin ausgeliefert. So. Und das ist aber halt einfach der Job. Also das Wichtigste ist halt so, dafür zu sorgen, dass der Regisseur happy ist und dass es den Schauspielern gut geht. Man ist halt auch so das Bindeglied zu Technik und Beleuchtung und Ton und sowas. Das heißt, man ist, es ist ein wahnsinnig organisatorischer Job und weniger künstlerisch eigentlich. Mhm. Aber währenddessen lernt man, wie Regie funktioniert.
Okay, das heißt, man hilft wirklich bei der exekutiven Durchführung der Inszenierung und gleichzeitig lernt man, was der Beruf des Regisseurs oder der Regisseurin eigentlich bedeutet
und
kriegt dadurch selber ein Gefühl dafür.
Ja.
Und macht man Regieassistenz eigentlich immer, weil man selber in diesem Beruf will oder gibt es auch Regieassistenz, die einfach immer dort ist und auch gar nicht Regisseur werden will?
Ich glaube schon beides. Also ich habe auch sehr alte Regieassistenten und Assistentinnen kennengelernt. Ich glaube, es kommt auch sehr darauf an, wo man, an welchem Theater man ist. Wenn man mit Staatstheatern arbeitet oder in Stadttheatern, dann dauert das schon einige Jahre, glaube ich, bis man es erstmal inszenieren kann. Das ist einfach, weil die Konkurrenz auch einfach sehr groß ist. Aber ich glaube, die meisten wollen schon früher oder später inszenieren selber.
Hast du inszeniert auch schon?
Nee.
Nee, möchtest du noch?
Nee.
Nee, warum nicht?
Ich war fast 2 Jahre da und wollte dann eigentlich an die Hochschule für Musik und Theater hier in Hamburg und auch Theaterregie studieren. Und habe dann so ungefähr, also mir fehlt noch man braucht 2 Jahre praktische Erfahrung, um da studieren zu dürfen. Und habe dann so 2-3 Monate vorher gemerkt, also mir hätte noch eine Assistenz gefehlt, dass das mir nicht reicht. Ich war halt 22, 23 und habe nur im Theater gelebt. Also der Massenbildner hat mir die Haare geschnitten, ich habe mir aus dem Fundus Klamotten geklaut, ich habe irgendwie abends mit denen getrunken, ich habe auch an der Garderobe gearbeitet, ich habe alles da gemacht. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, dass ich so nicht leben möchte. Also es ist einfach ein Beruf, der wahnsinnig schlecht bezahlt ist, wo man sehr schnell arbeitslos oft wird, weil es nicht viele Jobs gibt. Und ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass mir das nicht reicht, dass ich eigentlich schreiben will und besonders, wenn dann überhaupt selber Stücke schreiben möchte. Und habe mich dann entschieden, diesen Berufsweg einfach nicht einzuschlagen.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Wenn ich jetzt sage, sag mal, was Regieassistenz ist, also ich kenne das eigentlich, weil ich komme eigentlich auch aus dem Theaterhaushalt. Ja. Mein Vater oder mein Stiefvater, besser gesagt, ist Theaterwissenschaftler und meine Mutter hat an der Hochschule für Schauspielkunst gearbeitet. Und ich habe sehr schöne Kindheitserinnerungen, die war im Bereich Puppenspiel und das war als Kind wirklich toll, damit einfach an die Hochschule genommen zu werden. Natürlich am Bereich Puppenspiel, aber auch an der richtigen Schauspielschule durfte ich dann so bei so Fechtkursen zugucken, hinter den Kulissen.
Schauspielausbildung ist eine tolle Ausbildung.
Ja, genau, und das war toll. Aber ich habe auch als Kind mitbekommen, diesen permanenten Stress, diesen Inszenierungsstress. Und ich kann mich an eine Szene erinnern, an der ich beschlossen habe, ich werde nichts mit Theater machen. da bin ich irgendwie meine Mutter wahrscheinlich abholen gefahren, eben an die Ernst-Busch-Hochschule und die waren in so einen Neubau gezogen, das hatte so eine ganz große ganz großes Glasfenster, dahinter war irgendwie so ein Bereich, wo man sitzen konnte und da saßen ganz viele Schauspieler und Schauspielerinnen und rauchten und es war total verqualmt und ich habe die angeguckt.
Und irgendwie mega deprimierend, oder?
Ich habe die angeguckt und dachte so, die sehen nicht so richtig glücklich aus. Die sahen einfach alle total abgefuckt aus. Und ich weiß nicht, wie alt ich da gewesen war, 13 oder so. Und ich dachte so, nee, das will ich nicht.
Naja, ich meine, wenn man sich überlegt, wie viele Schauspielschüler es gibt und wie viele Menschen zu Schauspielern ausgebildet werden, plus die ganzen Leute, die selber für Schauspieler halten, plus die Leute, die auch aus dem Fernsehen Schauspiel kommen, die ja dann auch oft nochmal ins Theater gehen. Und wie wenig Theater es mittlerweile gibt, wie wenig feste Ensembles und so. Und selbst wenn, also mein Berufswunsch wäre es nicht gewesen, irgendwie Jahre an so einem Theater in einem Ensemble zu sein. Und das ist einfach, ich hatte sogar tatsächlich die Möglichkeit, also mir wurde es dann kurz vorher angeboten, ich hätte nach Rostock gehen können und hätte da wirklich auch Theaterregie machen können mit dem Ziel, nach einem Jahr selber zu inszenieren, aber die Vorstellung war einfach für mich grausig. Also ich liebe die Menschen am Theater, ich bewundere das, wie man das durchziehen kann, aber es ist echt ein harter Job und es ist besonders einer, also Geld kannst du da halt vergessen, also du musst es echt lieben und dafür leben.
Wir bleiben mal noch beim Thema Theater. Dein erster Roman, Drüberleben, ne? Der wurde inszeniert.
Oh ja, ja.
Oh ja.
Zweimal, ja.
Zweimal, genau. Ich habe hier stehen Theater Freiburg und Vagantenbühne.
Genau.
Und ich würde gerne wissen, wie das ist, wenn man ein Buch schreibt. mit irgendwie aus sich heraus mit einem Bild, das man da irgendwie zu Papier bringt.
Ja.
Und dann jemand anderes als man selbst, das an einem Theater inszeniert. Also erstmal würde mich interessieren, wie das wirklich rein organisatorisch abläuft, weil du wirst ja nicht überrascht, dass plötzlich das irgendwo inszeniert ist.
So, hier ist die Einladung, genau. Nächste Woche ist Premiere.
Wirst du vorher gefragt oder gibst du diese Rechte einfach ab? Schon?
Nee, du wirst schon gefragt, natürlich. Also die Theater müssen die Rechte ja auch einkaufen bei deinem Verlag, deswegen muss der Verlag dich natürlich auch vorher fragen. Und so.
Okay, aber also du hast nicht dem Verlag automatisch das Recht gegeben, das komplett zu verkaufen, sondern zumindest du jetzt nicht, sagen wir mal, in deinem Fall.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, also ob man da jetzt, wenn man jetzt sagen würde, nee, ich möchte jetzt nicht, aber ich kann mir jetzt auch niemanden auf der Welt vorstellen, der sagt so, ich möchte jetzt nicht, dass mein Buch inszeniert wird.
Ah, also. Es gibt so exzentrische Autoren.
Also weiß ich nicht, ob man da irgendwie wirklich einen Widerspruch hätte, aber die Frage natürlich schon und natürlich sagt man ja.
Ja, so. Okay, also du hast plötzlich die Anfrage bekommen, hier, wir möchten gerne am Theater Freiburg ihr Buch Drüberleben inszenieren und du hast gesagt, ja.
Ja.
Und dann, wie ging das denn weiter?
Es kommt, glaube ich, total auf den Regisseur an. Also manche Regisseure wollen einen in die Arbeit einbinden und andere nicht. Und das kommt, glaube ich, auch auf einen selber an. Und ich wollte in beiden Fällen gar nicht eingebunden werden. Also mir wurden dann halt auch die Strichfassungen, so heißt das, geschickt. Also so, wie das dann halt umgeschrieben wurde für die Bühne und was rausgestrichen wurde. Ich habe alles abgenickt, noch nicht mal richtig gelesen, weil ich einfach unbedingt überrascht werden wollte. Ich wollte unbedingt das haben, weil das halt, wie gesagt, ich ja im Theater angefangen hatte und einfach auch damals schon unglaublich viel geschrieben habe und so auch so während der Vorführung, wenn ich irgendwie Garderobe war, die ganze Zeit Texte geschrieben und so. Und für mich war das halt das Größte, in ein Theater zu gehen und da wird mein Text aufgeführt. Deswegen wollte ich nichts vorher davon wissen, sondern einfach dahin fahren.
Okay, also Strichfassung ist eine Fassung, in der was rausgestrichen wurde, damit es theatertauglich ist.
Ja, so nennt man es, ja.
Okay. So, und jetzt bist du dann zur Premiere eingeladen worden oder, ja, oder schon zur Generalprobe?
Ich hätte natürlich auch schon, also ich hätte jederzeit vorher kommen können, man ist dann auch, also man ist natürlich nicht immer willkommen, weil das auch dann einfach ja nicht mehr die eigene Arbeit ist, also davon muss man sich dann auch entfernen, so, das ist halt dann wirklich die Arbeit des Regisseurs, ein ganz eigenes Ding, man hat ja nur die Vorlage quasi geliefert. Das habe ich aber nicht gemacht, sondern bin dann zur Premiere dahin gefahren.
So, und dann?
Das war so krass, ey. Das war wirklich, es war in Freiburg, wurde es ja das erste Mal inszeniert und ich bin da hingefahren. Ich war eigentlich gar nicht so besonders aufgeregt und so, ich habe einfach nur ein bisschen gefreut. Und dann bin ich mit meinem damaligen Freund dann zu dem Theater gegangen und habe dann erstmal so alle Schauspieler kennengelernt und so. Es war schon mal sehr merkwürdig. Und dann ging es aber auch schon sofort los und das war einer der erhabensten Momente meines Lebens. Also ich habe, glaube ich, so nach 10 oder 20 Minuten angefangen zu heulen und habe bis zum Schluss wirklich nie mehr aufgehört. Ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult und ich heule halt nie in der Öffentlichkeit und eh eigentlich nicht so, bin ich so nah am Wasser gebaut, aber das war so ein unglaublicher Moment.
Okay, du hast geheult, weil es schön war.
Den eigenen Text zu hören, wirklich jedes Wort von mir, das ist was ich gar nicht in meinem kleinen Gehirn zusammengekriegt habe. Also das war unglaublich und es war auch unglaublich gut inszeniert. Und es hat auch bei der zweiten Inszenierung von einem ganz anderen Regisseur, und das Stück wurde ganz, ganz anders inszeniert, war es genauso. Es war einfach, das ist einfach mindfucking. Also es ist krass.
Schön. Also hast du wirklich in beiden Fällen schöne Erlebnisse damit, inszeniert wurde. Hast du dann danach dann nochmal mit den Regisseuren gesprochen
darüber? Ja, ganz viel. Und ganz viel getrunken natürlich auch danach und ganz viel gefeiert. Und auch mit den Schauspielern. In Freiburg hatte ich weniger mit den Schauspielern zu tun, aber danach sehr viel noch mit dem Regisseur, weil das dann auch noch so ein bisschen auf Tour gegangen ist, wurde noch auf Theaterfestivals und so aufgeführt. Und in Berlin habe ich sehr viel mit der Schauspielerin gesprochen, weil der Regisseur das als ein Personenstück inszeniert hatte, was es noch intensiver gemacht hat. Also es wirklich eine Frau nur gespielt hat, alles. Und
das geht im Stück auch um Depressionen, ne? Bei Drüberleben?
Ja, also es ist ja das Buch dann. Ja, also, ne? Ja.
Genau, deswegen kann ich mir es gut vorstellen, dass es für eine Person auch gut funktioniert.
Ja, es hat auch total gut funktioniert. In Freiburg haben sie es ganz anders gemacht, da haben sie es auf der Straße aufgeführt. Das war halt unglaublich abgefahren. Wir saßen halt oben in diesem Staatstheater in Freiburg an einer riesigen Gläserfront und die Schauspieler haben es unten auf der Straße gespielt, zwischen Passanten, die von nichts wussten. Und es wurde halt in den Saal übertragen und über Lautsprecher. Es war unglaublich. Also es war sehr, sehr abgefahren.
Also, wie kannst du so beschreiben, du hast so ein Lächeln auf dem Gesicht.
Ja.
Man merkt, dass es wirklich eine schöne Erinnerung ist. Das ist toll. Ja. Das klingt wirklich beeindruckend. Gab es noch von den anderen Büchern schon?
Ja, Morgen ist es vorbei, ist ja ein Kurzgeschichtenband und da kann man glaube ich nicht so gut ein Stück draus machen. Allerdings wurde das für den WDR beziehungsweise für 1Live wurden einige Stücke zu Hörspielen noch gemacht.
Du hast auch selber irgendwas eingesprochen, habe ich gelesen, ne? Irgendwas von dir hast du eingesprochen, irgendeinen Text?
Ja, ich mache das immer mal wieder, aber also bei 1Live hatte ich halt diese Clubbing-Lesung, die relativ lange und viel promotet wurde. Das Hörbuch zu Drüberleben habe ich halt eingesprochen.
Genau, das war das. Wie fandest du das denn, den Text einzusprechen?
Also ich fand es mega geil, weil ich mega gerne vorlese. Das ist so, also ich mache nicht gerne Lesungen. Ich hasse sowieso einfach alles, was damit zu tun hat und so. Aber ich lese einfach gerne laut vor. Und deswegen hat mir das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber es ist unglaublich anstrengend. Also es ist echt sehr, sehr es ist, man denkt vorher, das ist so leicht, aber wenn man dann irgendwie 4 Tage hintereinander jeden Tag 8 Stunden sitzt und liest, dann merkt man eigentlich, was Sprecher für einen unglaublich anspruchsvollen Job haben.
Wie läuft das denn? Du gehst dann in ein Tonstudio und hast dann dein eigenes Buch wahrscheinlich bei.
Ja, auch eine Strichfassung wieder.
Also, aha, okay. Ja, also es war auch eine gekürzte Fassung.
Ja.
Die wurde dir wahrscheinlich gegeben schon, also die hat jemand anders zusammengestrichen.
Genau, der Tonregisseur dann oder...
Und dann setzt du dich da hin in so einem etwas stickige Kammer, sitzt an so einem Mikro und fängst an vorzulesen. Was ist denn, da gibt es immer so diese Glasscheibe, auf der anderen Seite sitzen meistens 2, 3 Leute irgendwie.
Genau.
Und dann sagt der, kannst du das nochmal machen?
Ja.
Also gib mal so ein Beispiel für so eine Regieanweisung, wenn du deinen eigenen Text vorliest.
Am Anfang lernt man erstmal überhaupt, wie weit man weiterlesen muss, wenn man sich verlesen hat und was man dann tun muss, also wie lange man dann kurz ruhig sein muss und wie man irgendwie das Zeichen gibt, dass man nochmal das macht.
Damit die es gut schneiden können.
Ne? Genau, genau. Und denen halt möglichst wenig Arbeit macht einfach. Und dann ist es oft so, dass sie dann zwischendurch sagen, das habe ich gerade nicht richtig verstanden oder so. Also das heißt eigentlich nur, du hast Scheiße ausgesprochen, das versteht kein Mensch, so sag's bitte nochmal. Und so ist es eigentlich. Also da man den eigenen Text ja einfach unfassbar gut kennt, ist es wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen leichter, da die richtige Betonung zu finden.
Ich habe immer den lustigen Moment, eins meiner Blogs, leitmedium.de ist bei seiner Vorleseseite mal aufgenommen worden, narando.de, und fast jeder Blogartikel, der dort erscheint, wird immer von einer Sprecherin immer eingelesen.
Super weird, ne?
Ja, das ist total weird.
Ja, und sie liest es auch falsch wahrscheinlich oft, ne?
Also erstmal ist es schon komisch, es ist eine Frauenstimme. Ja. Das ist für mich, ich finde es auch toll, weil das ist so ein Verfremdungseffekt, dass das plötzlich eine Frau vorliest.
Ja.
Und dann gibt es natürlich manchmal Fachausdrücke, wo ich denke so, ja, das klingt jetzt irgendwie anders, und manchmal sind kleine Haspler drin, aber das finde ich alles nicht schlimm, ja, das ist alles geschenkt, weil ich finde es toll, dass es eine Audiofassung gibt von meinem Blog.
Klar, man ist ja auch immer mega dankbar, aber trotzdem ja, ganz komisch.
Ja, genau, und das ist aber trotzdem, und manchmal höre ich mir tatsächlich meine eigenen Texte einfach nochmal an, weil es ist ja eine Interpretation schon meines Textes, ja, wie man das dann vorliest, und dann merke ich so, aha, so kann man das lesen, sozusagen, den Text. Ja, das finde ich dann.
Ja, aber arbeitest du viel so mit ironischen oder überhaupt arbeitest du viel mit Stilmitteln? Nee, du schreibst ja eher journalistisch eigentlich.
In meinen Blogs habe ich schon eher Stilmittel drin und Anspielungen und manchmal auch Wortspiele. Das höre ich dann dort halt, ob die irgendwie aufgefallen sind, die Wortspiele oder so.
Ja, eben. Und das meine ich nämlich mit, dass es halt so komisch ist und ob sie es richtig gemacht hat, weil ich kenne es halt auch von Drüberleben, also von dem Blog Drüberleben, den es gab. Und da wurden halt auch mal ein paar Texte irgendwie für das Deutschlandradio oder so eingesprochen, und es war halt grausig, weil die Frau einfach nicht verstanden hat, wie die Rhythmik des Textes funktioniert.
Aber ist denn der Text schlecht oder die hat die Frau es falsch gemacht?
Natürlich, ja, die Frau hat es falsch gemacht. Ich habe gar nichts falsch gemacht.
Entschuldige, ich frag doch nachher mal, wenn es mir aus ist.
aber es ist halt, ich habe halt einfach eine sehr spezielle Art zu schreiben. Ich glaube schon, dass es für nicht alle erkennbar ist, so, aber trotzdem ist es so, ich habe zum Beispiel mal eine Zeit lang undercover geschrieben und unter Synonym bei Neon, und dann haben halt Leute echt unter die Texte geschrieben, oh, das klingt total wie ein Text von Katrin Westling. Und ich dachte so, yes, alles erreicht. Leute erkennen meinen Stil. Also denke ich schon, dass er eigentlich relativ eingängig und so, und man versteht es schon, und sie hat es halt nicht verstanden, aber trotzdem war ich natürlich mega dankbar und beeindruckt davon, dass irgendwie eine Frau im Deutschlandradio meine Texte vorliest, klar.
Warum hast du Pseudonym geschrieben?
Ich wollte einfach mal, nach Drüberleben auch, hatte wahnsinnigen Liebeskummer, mir ging es richtig, richtig kacke, und ich wusste einfach, dass zu viele Leute lesen und besonders, dass dieser Typ das auch liest, und ich wollte unbedingt so diesen ganzen Rotz rausschreiben und peinlich und kitschig sein, ohne dass mir das zugeordnet wird. Konnte dann leider mir trotzdem zugeordnet werden.
Du brauchst einen Ghostwriter.
Ja.
Ich habe gerade so eine Reportage über Ghostwriter gesehen, das war ganz interessant.
Oh cool, wo?
Das muss ZDF gewesen sein oder so, da ging es um wissenschaftliches Ghostwriting. Das Interessante war, die haben eine studentische Arbeit genommen und das Thema nochmal einem Ghostwriter gegeben und haben die beide einer Professorin gegeben und haben die das bewerten lassen.
Ja.
Und das Urteil von der war sehr interessant, die meinte, Also erstmal was Interessantes, es waren so 10-12 Seiten, kostete 1000 Euro. Es war schon interessant, weil die Kommentare darunter haben sich total aufgeregt über den Preis. Aber ich muss sagen, naja, jemand, der halt arbeiten geht, der kann sich halt diese 1000 Euro leisten, statt eine Woche daran zu arbeiten. Also das ist halt.
Für eine Woche Arbeit 1000 Euro ist ehrlich gesagt auch nicht so. Also denn die Leute kennen halt keine Freelancer-Gehälter.
Genau, also das ist, also ich verstehe, dass es viel Geld ist, aber das muss man halt in Relation dazu sehen für Leute, die sich halt leisten können, sich gut auszuhalten. Für die ist das halt so eine Arbeit. Und der Ghostwriter hätte bekommen eine 3 bis 4.
Ja.
So, aber die Begründung fand ich sehr spannend. Ja. Und zwar hat die gesagt, handwerklich, also ihr wurde nicht gesagt, welche Arbeit von wem ist. Sie hat aber gesagt, das ist die vom Ghostwriter, das ist die vom Studenten.
Hat sie erkannt auch.
Hat sie erkannt, richtig. Nun ist das eine Stichprobe, ne? Das muss man auch dazu sagen. Und sie wusste vorher, dass es ein Experiment ist. Und sie hat gesagt, die vom Ghostwriter war handwerklich top. Ja. Die war einfach, da war nichts auszusetzen an Fußnoten. Also es war alles perfekt. Aber er hat so um das Thema gekonnt herumgeschrieben. Er hat keine Aussage gehabt. Während die andere Arbeit, die hatte so ein paar mehr formale Fehler, aber da war einfach, da war Herz drin.
Irgendwie. Ich glaube, man spürt es auch.
Genau, und das fand ich ganz interessant. Und das war für mich was schon spannend, die Kommentare zu sehen. Die haben wir alle tierisch aufgeregt, eine 3 bis 4. Und ich sagte so, ja, aber bestanden, ey, muss man auch sagen. Und für manche Leute ist das halt durch Studium kommen, einfach zu bestehen. Also anscheinend kannst du mit bezahlen durch Studium kommen, wenn du
möchtest. Du kannst auch mit bezahlen, überhaupt an einen Studienplatz kommen. Also ich meine, das ist alles möglich. Also
und ich habe mich dann auch noch mit kurz beschäftigt, wie das eigentlich juristisch ist. Weil, jetzt weiß ich auch, wie ich auf das Thema kam. Ich weiß nicht, ob du Virisnet kennst, das ist so ein relativ altes Blog, da hat der Schreiber Folgendes gemacht. Der wollte mal sich über bezahlte Blogposts aufregen und hat sich bei einem Blogpost-Vermarkter angemeldet und wollte gucken, was es da so für Kampagnen gibt. Dann fand er das irgendwie langweilig und hat dann doch nicht drüber geschrieben. Und dann wurde ihm aber angeboten, eine Kampagne für Ghostwriting. Er sollte also einen bezahlten Artikel über Ghostwriting schreiben und hätte dafür Geld bekommen. Dann hat er Folgendes gemacht, dann hat er bei der Ghostwriting-Agentur angefragt und bei dem Blogvermarkter, ob er nicht von der Ghostwriting-Agentur den Artikel schreiben lassen kann.
Ja.
So, und den hat er bei sich veröffentlicht, hat das aber alles kommentiert und das fand ich schon ziemlich witzig.
Das ist eine geile Idee auch.
Ich meine, der hat am Ende dann 30 Euro verdient an den Artikel, aber hat nicht selber geschrieben.
Ja.
Das fand ich wirklich gut. Also es war eine gute Aktion. Und ich habe dann nochmal nachgeguckt, wie das eigentlich rechtlich ist.
Ja.
So. Das ist so, also du kannst in Deutschland sagen, hier, ich schreibe, oder so machen es die Agenturen, wir schreiben wissenschaftliche Arbeiten und geben ihnen ein Beispiel, wie so eine Arbeit aussehen kann.
Ah, du hast dich damit, weil, also legal ist es ja, weil man ja eigentlich auch immer so unterschreiben muss irgendwo, dass man, ne, es ist die eigene, der eigene geistige Erguss ist, aber diese Agenturen legalisieren sich selber damit, indem sie das sagen.
Genau, also es ist sogar noch ein bisschen komplizierter, wenn ich es richtig verstanden habe, ist jetzt ja keine Rechtsberatung, es ist nicht illegal, sondern die Universitäten verlangen von dir dann eine eidesstattliche Erklärung. Wenn du gegen die verstößt, das ist sozusagen die eigentliche, das ist dann, dass du ein Eid brichst, das ist dann das eigentlich, wofür du belangt werden kannst und du verstößt gegen Universitätsregeln. Ja. Aber wenn du einfach irgendwo was von einem, was Ghostwriting einreichst, landest du nicht automatisch im Knast, das ist sozusagen nicht das.
Ja, ähnlich, aber dafür, also exmatrikuliert wird man ja
wahrscheinlich. Ja, so, das war auch interessant, die Professorin meinte dann so, dafür würden sie ja nicht von der Uni fliegen.
Was?
Ja, und das war.
Good to know, Leute, gut zu, ey.
Genau diesen Ton habe ich
schön
auch gemacht.
Schön Bausparvertrag auflösen, muss ich einmal durchs Studium kaufen.
Das war auch so, als sie das sagte, ich auch so, was?
Ja.
So, das kann ja nicht wahr sein. Also du bist an der Uni und gibst eine gefakte bezahlte Arbeit ab.
Ja.
Also mehr betrügen geht nicht.
Ja.
Und dann fliegst du nicht von der Uni, sondern du würdest dann irgendwie so einen Rüffel kriegen. Und
bitte
damit,
nicht wieder machen.
Ja, und das war so interessant, weil die meinten, damit hat man ja dann auch erstmal genug Ärger. Und ich dachte so, ey, rausschmeißen, dann sollen die halt nochmal von vorne anfangen.
Ja, und besonders, damit hätten sie dann gar keinen Ärger. Also einfach exmatrikulieren, tschüss und so. Wahrscheinlich kriegen da 1000 Klagen und so. Und
ja,
keine Ahnung.
Also das war schon wieder. Ich habe das bei meiner Frau auch mitbekommen, die hat eine Weile gelehrt und auch Arbeiten korrigiert. Ich darf da jetzt leider nicht so viel erzählen, aber ich habe auch mitbekommen, Auseinandersetzungen mit der Universität auch über den Umgang mit Plagiaten. Das läuft doch teilweise anders, als man sich das vorstellt.
Ja, das glaube ich sofort. Also Massenbetriebe, ne? Also, aber ich war auch nicht lange an der Uni, ich weiß es nicht.
Ja, Uni, da können wir noch kurz drüber sprechen. Du hast in Köln studiert?
Ja, ich habe ein Jahr war ich eingeschrieben in Köln oder eineinhalb oder
okay,
so.
Okay, du hast Studien angefangen.
Ja.
Ach, du hast gar nicht beendet?
Nee.
Das steht gar nicht so auf Wikipedia, da sieht
steht
man das
nicht. Steht wenn, aber das ist der Code. Wenn kein Abschluss irgendwo steht, hat man nicht zu Ende studiert.
Okay, also
aber
du hast nicht zu Ende studiert. Ja. Philosophie, Germanistik und klassische Philologie.
Ja.
Ich wollte dich fragen, was Philologie ist.
Klassische Philologie ist so das ist so klassische Sprachwissenschaft eigentlich und konkret bedeutet das, dass man sich sehr viel mit so griechischen Tragödien und sowas beschäftigt, also so den ganzen Kram, den man in Deutsch LK gemacht hat.
Latein.
Ja.
Irgendwie schon. Das war Latein war immer so ein schwieriges Fach. Da hat man dann doch mal viel über Griechenland geredet.
Ja, ja. Ja.
Hattest du Latein in der Schule?
Nee, ich musste das dann an der Uni nachmachen. Aber ich fand es total super. Also ich habe es mega bereut, nicht in der Schule gemacht zu haben, weil ich in der Schule Russisch gewählt habe statt Latein, weil alle gesagt haben.
Aus dem Osten auch? Nee.
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 Aber es hat einen sehr
Du bist eh zu jung, ja.
Russland-affinen Lehrer, Stufenleiter. Ich habe es mehr bereut, ich war so unfassbar schlecht in Russisch. Also ich war halt wirklich so, alle im Kurs hatten immer so Einsen, Zweien, höchstens mal eine Drei. Ich hatte immer eine Fünf immer oder eine Vier. Also ich bin ständig fast durchgefallen, musste dreimal die Woche Nachhilfe bei dem einzigen Russmaus in der Stufe haben und so. Und dann habe ich an der Uni Latein genommen und fand es mega einfach. Also das ist halt einfach wie Sprachwissenschaft. So ist einfach Mathematik in Sprache. Und ja, klassische Philologie habe ich sehr geliebt. Sehr, sehr. Hätte es auch gerne weitergemacht. War eigentlich das einzige Fach an der Uni, was richtig gut war.
Und warum hast du aufgehört?
Weil Köln.
Das ist witzig, weil als ich gelesen habe, Köln, ich dachte so, boah, nee, also in Köln,
nee.
No offense, aber ich bin halt Berliner und in Köln möchte ich nicht studieren.
Nee, es war auch ganz schlimm für mich. Also ich war eigentlich in Jena eingeschrieben, weil das so die.
Jena.
Ja, aber das ist, was die Uni ist, in der jeder mit noch so schlechtem Abi alles studieren kann.
Ja.
Und ich hatte da aber damals einen Freund in Mülheim in der Ruhr und dann habe ich im Nachrückverfahren den Platz an der Uni Köln bekommen und habe dann alles in Jena gecancelt, obwohl ich da schon Wohnung hatte und alles und bin nach Köln gegangen. Das war einfach furchtbar, weil ich halt einfach zwei Monate später als alle anderen da war. Das heißt, Anschluss in der Uni verpasst, keine Wohnung gefunden, habe nachher in Köln kalt gewohnt und so. Es war unfassbar schlimm. Mir ging es ganz, 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 ganz schlimm in der Zeit. Und auch so, ich komme halt aus einer kleinen Stadt mit 10.000 Einwohnern oder so und dann an so einer Massenuni plötzlich, es war einfach die Hölle.
32.000 Einwohner, ich habe nachgesehen.
Ja, insgesamt mit allen Dörfern drumherum, wenn man so aus ist, so, wo ich herkomme, das ist so das Verein. Also mittlerweile zählen sie, glaube ich, einfach alles.
Ja,
alles
damit es groß wirkt. Also wenn du jetzt gesagt hast, Jena oder Köln, hätte ich gesagt, mach Jena.
Ehrlich gesagt, glaube ich das auch. Also ich glaube, das war eine der Entscheidungen in meinem Leben, die gar nicht so groß wirken, aber bei denen ich im Nachhinein denke, das hätte meinen ganzen Lebensweg wirklich komplett verändert. Weil ich glaube, dass ich in Jena tatsächlich sehr glücklich geworden wäre und auch mit dem Studium sehr happy gewesen wäre.
Aber du bist jetzt nicht unglücklich.
Nee, aber es ist so, es war natürlich schon ein härterer Weg ohne Studium und so. Also es ist halt, in Deutschland ist halt einfach ein Land, in dem man eine Unterschrift dafür braucht, dass man das kann, was man machen möchte. Und das hat mir viele Jahre schon das Leben nicht so leicht gemacht.
Also ich kenne jetzt Jena auch nur dadurch, dass ich in Weimar studiert habe, was halt gleich nebenan ist. Und dann auch noch
Wolltest
Erfurt.
Du auch eigentlich nach Leipzig? Ich wollte unbedingt nach Leipzig, bin nur nach Jena gegangen, weil es nur eine Stunde
entfernt Leipzig
fand ich nicht so toll.
Nee.
Ich wollte eigentlich ans Deutsche Literaturinstitut, aber die haben mich abgelehnt, die Arschlöcher. Und,
ja. Nee, ich weiß auch gar nicht, warum ich. Doch, ich bin in Weimar gelandet, weil Folgendes. Ich wusste nach der Schule nicht, was ich studieren soll. Ich hatte ziemlich gutes Abitur.
Wie gut?
Eins irgendwas, war Jahrgangsbester mit und hatte so einen Vorschlag für die Studienstiftung des Deutschen Volkes. Das war geil. So, genau. Dann kam ich aber so raus aus der Schule.
Dann bist du nach Weimar.
Und aber ich wusste nicht, wohin mit mir so richtig.
Ja.
Dann habe ich Zivildienst gemacht und während des Zivildienstes habe ich dann so, das war so 99, 2000, habe ich so rumgeklickt im Internet, dass es damals so gab und bin auf der Telepolis gelandet, die es immer noch gibt, die heute zu den Webseiten geht, die ich meide, wie der Teufel das Weihwasser, aber die damals, Ende der 90er, war das für mich eine Offenbarung, so ein Medienmagazin und damals konnte man die auch noch gedruckt kaufen und ich hatte die irgendwann so eine gedruckte Version und dann habe einen Text gelesen, der hieß sowas wie Wenn Computer seufzen lernen oder so. Und, das war so ein, ich weiß noch genau, wo ich das gelesen habe. Ich war in einem Billardsalon und ich saß da auf diesem roten Sofa und habe diesen Text gelesen und dachte so, boah, wie man über Technik und Computer schreiben kann. Und mir lief es echt so kalt den Rücken runter. Ja. Und ich habe dann einfach hinten geguckt, was die Autoren alle studiert haben. Mhm. Und da stand immer irgendwas mit Medien. Und das war wirklich so ganz blöd, so okay, ich muss auch was mit Medien studieren, weil wenn man dann so eine Texte schreiben kann, dann ist das für mich. Und dann habe ich halt geguckt und habe dann gesehen, okay, es gibt ein paar Studiengänge mit Medien und einer war in Weimar und dort gab es ein Seminar, wo stand, dass sie für das Seminar sowas wie 100 Folgen Tatort gucken mussten. Und ich wusste, da will ich hin.
So,
ich
dachte, das ist eine schöne Geschichte. Genau, ja, so kann das, ich so verstehen.
So habe ich mein Studienplatz ausgewählt. Das Lustige ist, dass meine Mutter damals, wir haben damals da an den Hackschen Höfen gewohnt, haben wir vorhin noch vor dem Podcast drüber gesprochen, was da an der Sophienstraße ist, meinte, du, wenn du was mit Medien studieren willst, hier ist da in der Sophienstraße, was wirklich im Blickweite war. Also ich konnte aus dem Fenster darüber gucken, da drüben, da ist auch ein Professor irgendwie nicht so, ja. Und dann habe ich in Weimar angefangen zu studieren und dann stellt sich irgendwann raus, dass Friedrich Kittler, also einer der wichtigen Medienmenschen ist, wirklich so 200 Meter von meiner Wohnung eigentlich gelehrt hat. Also eigentlich hätte ich nur über die Straße gehen müssen.
Aber vielleicht auch gut, dass du da mal rausgekommen bist.
Das war auf jeden Fall, das war total richtig, aber es war auch witzig, so dieses mütterlich, du, da gibt es auch, ja, ich mache das
Laber
jetzt.
Laber nicht, Mutter, genau, ich du muss
raus,
gar nicht.
Ich muss raus in die weite Welt.
Aber hast du das zu Ende studiert?
Ja, ich habe das zu Ende studiert und ich schreibe auch.
Was denn, was, ein Magister?
Nee, ich habe ein richtiges Diplom.
Diplom-Medienwissenschaftler?
Ich bin Diplom-Kulturwissenschaftler, Klammer auf, Medien, Klammer zu. Das ist mein offizieller Titel.
Klingt doch nice.
Das klingt total sexy.
Ja.
Und ich schreibe auch mehr oder weniger an einer Dissertation. Seit sehr lange.
Seit 20
ich hab
Jahren.
Ich habe eine Formel entwickelt und zwar pro Kind 3 Jahre.
Ja.
Also Leerlauf.
Und hältst
ich habe 3
ein?
Kinder. Ja.
Bist du jetzt noch?
Und ich schreibe seit 8 Jahren. Also,
ja, nächstes Jahr ist ja nur weit, ne?
Na, nächstes Jahr kann ich dann richtig anfangen zu schreiben. Mhm. Ich habe das Glück, dass ich sehr, sehr tolerante Begleitungen habe und das klappt eigentlich ganz gut. Genau. So, also es geht tatsächlich.
Aber du brauchst das Wort für dein Ego. Musst du sie fertig machen?
Nee, gar nicht. Das ist gar nicht das Ego. Das ist eher so ein, ich arbeite ja viel im Technikbereich und mache das auch sehr gerne. Ich habe ja vorhin erzählt, ich komme ja so aus einem Theaterkulturhaushalt und bin aber früh schon irgendwie da auch, habe ich mich dann nicht nur wohl gefühlt und bin ab der 3. Klasse war ich in der mathematischen Schülergesellschaft. Da ist man so sozusagen so abgeholt worden von der Schule und von Universitätsprofessoren unterrichtet worden in Mathematik.
In so einem geilen Keller im Mathe-Boot.
Das war in der DDR war das.
Ach so,
In der DDR war das, gab es relativ viel Förderung, Tatsache. So,
ja.
Ne?
Weil man ja den, es war ja nicht alles schlecht.
Ne, was Förderung angeht, Tatsache, was denn der Hintergrund dafür war, ist eine andere Frage, aber Tatsache, da wurde ich
Raketen
ganz gut
entwickeln.
Genau, Raketen, um den Feind abzuschießen.
Genau.
Ich war sehr früh habe ich sehr viel mit Mathematik und Logik und so gemacht. Das war tatsächlich auch eine gute Erfahrung für mich, weil in der Schule habe ich mich wirklich brutalst gelangweilt und war, glaube ich, ein ziemliches Ekel auch Lehrern gegenüber.
Ja.
Ich glaube, zum großen Teil auch zu Recht, aber das ist ein anderes Thema.
Ja.
Aber dann bist du plötzlich in einem Kreis von Leuten, die einfach alle besser sind als du. Und das war für mich da das Wichtige zu lernen. Okay, ich kann wirklich gut logisch denken und da bin ich einfach der Dümmste. Also
es gibt immer noch jemanden, der es besser
ist. Ja, und das war eine wichtige Erfahrung für mich. Nur dafür hat sich das gelohnt, da gewesen zu sein.
Auf sowas bin ich mega neidisch. Also es werden Leute sowas erzählen. Ich habe halt auch mittlerweile ein paar Freunde und Bekannte, die zum Beispiel auf Internaten waren. Und also gar nicht mal unbedingt so auf so Rich-Kids-Internaten, sondern teilweise irgendwie auf katholischen Internaten, weil es nichts anderes da gab. Und so.
Catholic Kids Internat.
Ja. Und ich bin unfassbar, also ich habe eine richtig, richtige shitty Schulausbildung gehabt. Also es ist null Förderung, null Talentförderung auch, also wirklich nur so ganz klassische Sachen an meiner Schule war. An meinem Gymnasium besonders gab es so gut wie keine Kunstförderung, Philosophie, also Geisteswissenschaften nicht so. Wenn man naturwissenschaftlich interessiert war, schon ein bisschen, aber auch nicht wirklich. Und ich finde das also nach wie vor wahnsinnig schade, dass ich wirklich mindestens die Hälfte meiner Bildung mir eigentlich selber aneignen musste. Und ich war so ein richtig schwieriges Scheißkind, ganz, ganz, also ADHS-Kind halt. Und ich war oder bin hochbegabt und es wurde aber null gefördert, sondern es war eigentlich eher so, na, die ist irgendwie unbequem und nervig und die wollen wir und so. Also es war eigentlich so ein permanentes Frustrationsgefühl und Scheitern und auch so ein ich war der Oberaußenseiter auch, mich haben alle gehasst, alle. Und das finde ich eigentlich mega schade, weil ich eigentlich so, wie so ein Schwamm bin, was Bildung und Informationen und so angeht und mich zum Beispiel auch total für Programmieren interessiere und für Technik und das wurde mir aber alles überhaupt nicht, also ich hatte gar keine Chance, das quasi zu entwickeln. Mhm. Und da bewundere ich und beneide ich schon so Leute, die einfach Möglichkeiten haben, ihren Geist frei zu entfalten.
Ja, und auch, das war eben das Gute. Und auch die Grenzen wirklich dann zu merken.
Ja, also auch das, in der Competition mit anderen zu sein einfach. Also es ist, was hat Juli C. zum Beispiel auch über das Literaturinstitut erzählt, dass das für sie eigentlich voll die Hölle war, weil es einfach 2 Jahre oder 3 Jahre lang nur Ellbogen und nur so war. Und ich glaube, das kann auch sehr zerstörerisch sein. Aber ich glaube, das war für mich, war es wirklich der Traum, überhaupt endlich mal mit anderen Leuten zusammen zu sein, die sich für die gleichen Dinge wie ich interessieren und mich mit denen auch so. Also ich glaube, ich könnte, glaube ich, heute in meinem Schreiben und im allen 100-mal weiter sein, wenn ich das gehabt hätte.
Ja, also das ist Tatsache auch was ich dann jetzt als Eltern dann auch wieder versuche, meinen Kindern dann irgendwie zu ermöglichen. Ja. Das ist dann Tatsache auch, also du musst wir haben ja 3 Kinder und du musst dann auch erstmal lernen, dass jedes Kind anders ist.
Ja,
das ist
ja so, und auch einen anderen Wunsch nach Lernen
hat. Genau, und auch nicht dein Kind die Interessen hat, die du hast. Mhm. So. Und dann auch wirklich ganz geduldig einen Kurs nach dem anderen anbieten. Also wenn sie danach fragen, das finde ich auch ganz wichtig.
Ja.
Ich war auch mal beim Ballett übrigens, das sieht man mir heute nicht mehr an, aber ich war mal im Friedrichstadtpalast beim Ballett und wurde dann gebeten, das zu verlassen und zum Ringen zu gehen.
Oh nein, aber ich wollte es eigentlich.
Ich war 6 Jahre alt.
Vielleicht wärst du ein großer Tänzer geworden, verdammt.
Ja. Ich habe ganz viel gemacht, also da bin ich sehr dankbar für. Ich war bei Zeichenkursen, ich habe noch aufzeichnen, dass ich in der 3. Klasse war ich schon im Programmierkurs.
Ja, geil.
Das gab es, ne, so zum Thema Osten, das gab es tatsächlich bei uns zumindest irgendwie, dass man programmieren lernen konnte in der 3. Klasse. Und das war auf jeden Fall gut, dass ich das alles ausprobieren konnte und dann da so meinen persönlichen Weg gefunden habe. Und meine Eltern konnten mir wirklich null helfen auf meinem mathematischen Weg, aber ich hatte dann halt plötzlich so eine Guidance. Es führt aber auch dazu, dass ich dann halt noch dieses Extra-Paket Mathebildung hatte und dann kommst du halt dann aber in deine Schule.
Ja, und bist halt der Asi, weil du viel nerdiger bist.
Nee, als der Lehrer halt. Also das ist Tatsache. Wenn du dann so mit dem Lehrer darüber diskutierst, dass sein Lösungsweg nicht sehr elegant ist, dann mag der dich auch wirklich nicht.
Ja, aber so war ich halt auch, aber ohne halt diesen, weißt du, aber ohne die Sicherheit, die ich so, und ich glaube auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, ist auch zumindest, weil es vor 20 Jahren so ein Männer-Frauen-Ding auch war. Also bei uns wurden auch einfach Jungs viel stärker gefördert in ihren Interessen und als Frau, das war so, hattest du dich einfach auch nicht zu interessieren für sowas oder warst du halt anstrengend und nervig, wenn du Fragen gestellt hast und so und wenn du irgendwie mehr wissen wolltest und so und das war halt irgendwie. Also für mich war Schule wirklich ein einziger Horror. Ich war so froh, als ich da raus war.
Wenn ich jetzt blogge, werfe auch immer gerne so ein paar Spitzen gegen Schule. Das ist mal so lustig, weil letztens habe ich mir irgendwas geschrieben, habe ich mir über Schule ein bisschen hergezogen und dann kam so ein Kommentar, was für ein arroganter Scheißartikel. Und dann fragte ich nochmal nach, war da natürlich eine Grundschullehrerin, die das
kommentierte.
Und ich dachte so, ja, was soll ich sagen? Ich habe ja nicht gesagt, dass du blöd bist, aber ja, da gibt es schon strukturelle Probleme. Ach genau, ich weiß noch, was der Anlass war. Der Anlass war, dass ich bin nach wie vor der Meinung, dass wenn ich mein Kind 7.40 Uhr morgens in der Schule abgeben muss, das ist nicht richtig.
Ist ja nachweislich auch nicht
und zwar richtig. Wissenschaftlich überprüfbar ist es nicht richtig. Und wenn du, aber das ist so lustig, wenn du darüber schreibst, kommen erst die Lehrer und Lehrerinnen, beschimpfen dich als arrogant und dann, und das ist super spannend, kommen Eltern, die sagen, und das verstehe ich, ich muss arbeiten gehen. So.
Ja.
Und wenn du dann aber sagst, aber dann kann man doch ein System machen, dass Kinder früher schon in Betreuung gegeben werden und man die Schule trotzdem erst um 9 anfangen lässt und dann kommt, ja, aber das ist ja ungerecht. So, und dann denke ich so, ja, aber warum müssen denn jetzt, also die Leistung ist halt um 7.40 Uhr oder was auch immer nicht so gut.
Aber das ist Deutschland. In Deutschland geht es, das ist etwas, was ich in den letzten Jahren ganz krass herausgefunden habe, der einzige Unterschied zwischen Freelance-Arbeit und angestellter Arbeit oder der für mich eklatante Unterschied ist, dass du in Deutschland dass das deutsche Arbeitssystem darauf beruht und aufgebaut ist, dass du einfach nur für Anwesenheit bezahlt wirst. Es geht nicht darum, natürlich gibt es Jobs, in denen du einfach sehr gut sein musst und so, also ne, ein Chirurg wird jetzt nicht nur dafür bezahlt, dass er jetzt einfach mal da ist und so, aber so im Grunde ist es so, deswegen wird dazu diese Pünktlichkeit und so auch so hochgehalten. Ich habe 100-mal mehr Ärger gekriegt, wenn ich eine Stunde zu spät gekommen bin, als wenn ich einfach eine Woche lang so gut wie nichts gemacht habe. Kaum jemand interessiert, merkt ja auch keiner so und das ist halt echt krass und genau das fängt halt schon in dieser Schule an und genau genau deswegen ist es auch so. Deswegen sind also alleine, dass deine Kollegen angepisst sind oder Kollegen angepisst sind, wenn andere mal verschlafen, selbst wenn sie nicht mal deren Arbeit übernehmen müssen. So, es ist so dieser Neid auf so, jetzt hat er sich das herausgenommen, eine Stunde länger zu schlafen und sowas für Assi und so. Und das finde ich ein riesiger Fehler. Riesiger. Ich bin so froh, dass ich das in meinem Freelancer-Job nicht habe, dass ich arbeiten kann, wenn ich will und dass ich das nach meinen Zeitvorstellungen machen kann, so schnell ich möchte und dass es am Ende darum geht, wie gut das Ergebnis ist so und nicht, ob ich da jetzt 5 Tage von morgens 9 bis abends um 6 saß. Also
wir waren letztens, haben wir eine Schule besichtigt, da war das Konzept, dass die Kinder jeden Tag, ich glaube, 4 oder 5 Stunden anwesend sein müssen. Ja. Und zwar in einem bestimmten, sowas von zwischen 8 und 15 Uhr müssen sie 5 Stunden da sein oder ja. So. Das Lustige ist, wenn die haben dann so Kurse, aber die Kinder können sich selbst aussuchen, woran sie teilnehmen.
Ja, mega gut, das ist viel realistischer. Aber
es ist so lustig, wenn du das jemandem erzählst, guck mal so, ja. Was? So völlig schockiertes, oh mein Gott, das kann ja nie funktionieren. Dann sagst du, naja, aber die haben halt eine gewisse Abgängerrate und die sieht sogar ganz gut aus irgendwie. Und ich denke dann auch, ja, und selbst wenn man dieses System nicht gut findet, ich möchte eigentlich schon eine Gesellschaft haben mit Menschen, die auch einfach verschieden sozialisiert sind, weil die halt verschiedene Sachen produzieren.
Und die das selber entscheiden können. Also es gibt ja einfach so, es gibt ja Unternehmen, die das machen. Ich glaube, BuzzFeed macht das zum Beispiel in Deutschland so, dass sie so Zielvorgaben haben, dass sie sagen, ne, bis dahin und dahin so viele Artikel und ob du jetzt hier jeden Tag von da bis dahin sitzt oder nur einen Tag kurz reinkommst und nicht abzu, ist uns völlig egal. So. Und es funktioniert. Und es gibt eben Leute, die dann da jeden Tag sitzen, weil die das brauchen, weil die diese Struktur und dieses Arbeitsumfeld brauchen. Und dann gibt halt solche Leute wie ich, die dann halt Donnerstagnacht mal eben 5 hintereinander schreiben. Aber ich finde, das muss einfach möglich sein. Und für mich war das schon immer die Hölle. Also das ist auch einer der Gründe, nicht mehr diesen 9-to-5-Job zu haben und nicht mehr diese krasse Festanstellung war eben genau das, weil ich einfach meine Leistung nicht, funktioniert nicht nach Anwesenheit, sondern einfach, ich möchte eigentlich lieber Zielvorgaben haben und da hat man, finde ich, auch eine bessere Gesprächsgrundlage und kann viel besser an sich arbeiten und miteinander arbeiten, als wenn man einfach nur dafür bezahlt wird, dass man immer da ist.
Jetzt sind wir ein bisschen wieder zu deinem Job zurück. Du hast ja vorhin gesagt, du hast jetzt abgegeben. Das ist irgendwie befreiend, aber auch so ein bisschen so ein Loch, so habe ich das verstanden.
Was machst du jetzt?
Ja, was macht Katrin? Du musst jetzt noch ein bisschen hin und her.
Ja, aber Text. Das ist nicht mehr, also das
ist nicht mehr abendfüllend.
Genau.
Ne? Was machst du denn jetzt?
Boah, ich habe echt keine Ahnung. Also heute Abend, gleich treffe ich mich erstmal mit einem Freund, mit dem ich plane, eine Agentur zu gründen tatsächlich. Das steht so ein bisschen auf dem...
Was für eine Agentur?
Eine Internetagentur. Eine
Internetagentur, wie damals in den 90ern.
Das Internetministerium. Also ich überlege schon länger, was zu gründen tatsächlich und habe jetzt jemanden kennengelernt vor einiger Zeit, mit dem ich mir das ganz gut vorstellen kann. Darüber sprechen wir jetzt heute das erste Mal richtig. Und dann habe ich sehr viele Freelance-Jobs, die ich alle so auf die lange Bank geschoben habe, die ich jetzt alle machen muss. Und ehrlich gesagt weiß ich noch gar nicht, wie es danach weitergeht. Also im September fahre ich erstmal 2 Wochen weg und so mal gucken. Vielleicht neues Buch. Ich habe auf jeden Fall schon eine Idee für ein neues Buch. Mhm. Und
guckt man dann immer so, wie sich das Aktuelle verkauft, bevor man das nächste...
Es kommt total auf den Verlag an, ne? Also wenn die mega begeistert sind und sagen, ja, das ist irgendwie das Beste, was wir je gelesen haben, dann kriegt man vielleicht auch einen Vertrag vor Veröffentlichung. Also das weiß ich ehrlich gesagt alles noch gar
nicht. Kannst du vom Schreiben halbwegs leben? Ich meine jetzt das wirklich Buchschreiben, oder?
Ja.
Ich
könnte ja, also ich konnte eine Zeit lang extrem gut davon leben, habe sehr, sehr gut damit verdient. Und ich habe aber gemerkt, dass es reicht mir nicht. Ich habe halt wirklich ADHS und ich brauche einfach mein Geist ist ganz, ganz flirrend und ich brauche ganz viele verschiedene Sachen. Ich könnte nicht nur Autorin sein. Also ich habe das 2 Jahre gemacht und ich war so depressiv irgendwann, weil es einfach einsam ist und auch einen so komplett aus so einer Welt rausholt, wo alle anderen sind. Also man ist wach, wenn alle schlafen und so weiter. Also es ist... ich würde nicht gerne nur Autorin sein. Also selbst wenn ich 2 Millionen Euro pro Buch kriegen würde, würde ich nicht nur das machen wollen. Aber ich würde schon schön finden oder versuche im Moment so ein bisschen es aufzuteilen. Hälfte schreiben und Hälfte Internet-Dinge.
Internet-Dinge.
Internet-Magic.
Womit man so heutzutage sein Geld verdient und das immer seinen Großeltern schlecht erklären kann.
Irgendwie. Ja, Mama und Papa erklären, was Twitter ist. Richtig großartig.
Und warum man das tut irgendwie und so. Wir sind schon fast am Ende. Mhm. Ich möchte am Ende immer gerne wissen, was derjenige, also heute du, also gerade so an Serien guckt.
An Serien?
Hm, guckst du überhaupt was?
Oh, ich gucke alles.
Sehr schön.
Alles.
Ja. Dann sag doch mal deine aktuellen Favoriten.
The Living and the Dead, mega Serie, mega unbekannt. Ich verstehe überhaupt nicht, warum es ist, glaube ich,
von der... horrormäßig?
Ja, aber es ist so ein bisschen wie Penny Dreadful, aber irgendwie noch ein bisschen cooler irgendwie. Es ist so eine Miniserie, ich glaube 6 Folgen hat die nur, ist von der BBC oder so.
Ich wollte gerade sagen, Miniserie heißt immer BBC, ja?
Ja. Das ist witzig. Und die ist wirklich fucking großartig. Also ich war richtig, richtig begeistert. Die kann man bei Amazon Prime im Moment gucken. Und die ist auch super unbekannt. Ich habe irgendwie bei Facebook dann die Seite gesucht und halt irgendwie 5000 Likes oder so. Das ist eine mega gute Serie, wirklich. Und sonst gucke ich natürlich Game of Thrones im Moment. Und also Lieblingsserien, so richtige, so Lifetime-Lieblingsserien.
Also ich kann dir mal sagen, was die am häufigsten genannte Serie ist. Girls.
Nee, Girls fand ich schon ganz toll, aber das ist halt auch so ein, also war in einem, fand ich in einem Lebensabschnitt vor ein paar Jahren ganz, ganz cool. Und so habe ich letztens übrigens auch endlich mal dann zu Ende geguckt, die letzten 3 Staffeln geguckt und fand es echt dann nochmal gut. Es hat viel nochmal rausgerissen, aber nee, ehrlich gesagt, das ist meine Lifetime-Lieblingsserie. Grey's Anatomy.
Oh, echt, ja? Das ist harter Tobak.
Alle 13 Staffeln.
Hast du alles geguckt?
Alle drei. Und von Anfang an. Und ich liebe diese. Ich heule jedes Mal bei jeder Folge.
Das ist so witzig. Ich liebe Grey's Anatomy. Ich musste auch viele Folgen Grey's Anatomy gucken, weil meine Frau das auch sehr mochte.
Oh, das ist
und
so schön.
Ich glaube, ich habe ihr das so ein bisschen kaputt geredet. Weil da gibt es diese eine.
Boah, das würde ich nie zulassen, wenn du das von mir machen würdest. Würde ich rausschmeißen.
Da gibt es diese eine blonde, hübsche Schauspielerin.
Die Hauptdarstellerin.
Nicht Grey, sondern
die Kinderärztin.
Die so eine mit so langen blonden Haaren, ja. Die heult in jeder Folge. Und ich habe die dann irgendwann auch nur noch Heuli genannt. Und habe das halt meiner Frau gesagt. Das Schlimme ist, wenn du so eine Information vorliegen hast.
Ja, ich weiß, kannst du wieder vergessen.
Genau. Und dann irgendwann sagt sie so, scheiße, jetzt heult die schon wieder. Und ich sage, siehst du, es ist so. Und ich habe das nicht, allein da gab es irgendwie McSexy oder so, keine Ahnung.
Also, McDreamy, McSexy.
Oh
ja,
Gott, habe ich gelitten.
Wahrscheinlich, wenn ich das heute nochmal gucken würde, so Staffel 5 oder so, würde ich. Aber ich bin ein totaler Krankenhausserien-Junkie. Ich habe jede Krankenhausserie der Welt geguckt. Also auch solche, die super unbekannt sind.
So.
Ja, alles. Echt? Ich habe alles. Und dann, es gibt auch so es gibt ja so Chicago Fire oder so und es gibt auch Chicago Med und so, die sind alle richtig auch schlimm, die zu Recht sind die niemals so groß geworden, ja. Aber ich wollte eigentlich Ärztin werden und ich liebe alles, was mit Operieren und Blut und Tragik zu tun hat.
Es gibt, glaube ich, tolle Computerspiele, wo man so selber so ja.
Was?
Ja, das gibt es auch so für Nintendo DS und so, wo du dann mit dem Stift dann so chirurgische Schnitte machst und so. Vielleicht
oh mein Gott, ich
auch
muss
fürs
es
Handy
haben.
Und so, muss mal gucken, ja.
Das ist einfach mein Plan fürs nächste Jahr. Ja, ich komme nie mehr raus, ey. Ich trinke den ganzen Tag schon in Tonic und operiere auf meinem Telefon.
So mit so einer Fluppe im Mund.
Geil. Scheiße. Vielleicht kann also so Therapiespiele wären auch ganz geil, wenn man Leute behandeln muss.
Da muss man gucken. Das ist ein eigenes Spiele-Genre.
Das muss ich wirklich unbedingt drauf. Ich gucke mir auch total. Also ich bin auch so. Ich gucke wahnsinnig viele Dokus und Reportagen. Also alles. Gucke Mediatheken leer, alle. Und auch so Streaming-Seiten, wo man so Dokus und sowas gucken kann. Und da gucke ich am liebsten tatsächlich auch so, Frau hat Krebs, wird so begleitet über ein Jahr, Mann hat Amputationen. Gestern Nacht habe ich mir eine neue angeguckt auf WDR bei Quarks und Co. über Herzen. Extrem geile Reportage über die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse über Herze.
Ja.
Das Herz hat doch Gefühle, obwohl man es nicht dachte, hat es das. Und so sowas, also finde ich voll geil. Deswegen auch Grey's Anatomy, aber sonst halt wirklich so,
Du hast die aber nicht so chirurgische Gläser mit so Organen drin.
Ja, doch, in einem anderen Zimmer, das verschlossen ist. Das ist so, das ist gar nicht nur eine Zimmerwohnung.
Okay, sondern, warum bist du nicht Ärztin geworden?
Ja, weil mein Abi zu schlecht war.
Ach so, ja, stimmt, da muss man irgendwie leider gute Zensuren für haben.
Ja, also ich hatte ein 3.0 Abi und die Wartezeit war halt, ich wollte es vor ein paar Jahren nochmal machen, also hätte ich dann auch gekonnt. Aber dann kam mir tatsächlich der Buchvertrag dazwischen. Ne? Und
also du hättest halt dann ein Abi nochmal machen können? Oder?
Nee, aber ich hätte dann so viele Wartesemester gesammelt, dass ich dann endlich hätte Medizin studieren können, auch in Hamburg. Aber dann war halt der Buchvertrag und dann war halt die Entscheidung, okay, schreibe ich jetzt ein Buch oder studiere ich jetzt nochmal 10 Jahre Medizin? Also.
Ich hatte letztens mit einer Ärztin ein Gespräch, die halt Medizin studiert hat und gerade am Krankenhaus da diese ewig lange Zeit machen muss, die man da so macht.
Die Facharztausbildung.
Genau, die Facharztausbildung. Und Das Gespräch war folgendes. Ich habe ihr die Geschichte erzählt, dass in einer der Firmen, für die ich arbeite, die Mitarbeiter sich beschwert haben, dass es keine Papaya gibt. Da gibt es immer so jeden Tag frisches Obst. So
und die haben sich, was ist das denn für ein Frollo-Unternehmen? Entschuldigung, keine Start-ups, frische Papaya, ja? Kein
so.
Gold.
Ich habe ihr das erzählt und sie ja. So, was?
Ja.
So, und dann habe ich so erzählt, was es eigentlich, und ich arbeite ja in vielen Firmen, was da so die Baseline ist. Ja. Und die Baseline ist, es gibt frisches Obst, es gibt Getränke, es gibt mindestens eine Kaffeesorte, eher zwei oder drei.
In was für Unternehmen arbeitest du?
Also Berliner Tech-Startups, so die betteln sich halt um die, die betteln sich halt um die Mitarbeiter und da wird dann halt auch wirklich aufgefahren. Und ich habe das so erzählt und ich persönlich, ich weiß schon, weil ich habe auch in anderen Unternehmen schon gearbeitet, und dann meinte du, wir kriegen nicht mal Wasser.
So. Aber ja, Entschuldigung, ich bringe auch so eine Drückkanne, wo du so einen alten Kaffee aus 400 Jahre alten
Thermoskannen rausdrücken musst. Genau, die meinte, wir müssen uns eine Wasserflasche von zu Hause mitbringen. Und dann fing sie an, über Arbeitszeiten zu reden.
Ja,
so,
und auch so
36 Stundenschichten. Und also wenn ich dir jetzt was sagen darf, ist es gut, dass du nicht die Facharztausbildung machst.
Ja, schon, aber es ist eben halt auch einfach ein Job, der halt schon sinnvoller ist. Und ich glaube, es ist einfach so, also ich musste für mein Buch mit Ärzten bzw. Pathologen sprechen und da war es halt auch wieder so, es gibt so eine ganz starke Anziehung zwischen Medizinern und Künstlern, also Schriftstellern und so. Und ich glaube, es liegt daran, dass viele, also es ist halt so, sind sehr philosophische, sehr betrachtende, sezierende Berufe am Ende. Und ich glaube, dass es schon viel miteinander zu tun hat, nur dass du dich als Künstler natürlich jeden Tag fragst, hat das eigentlich irgendeinen Sinn? Also wen interessiert eigentlich die Scheiße, die ich hier gerade mache? Und selbst wenn es die 20 Leute interessiert, also wenn jetzt eine Zombie-Apokalypse ausbricht, dann kann ich mich hier, also ne, kann ich jetzt in meinem Notizbuch darüber schreiben, aber ich kann irgendwie nichts bauen, ich kann niemanden retten, ich kann niemanden mich selber retten. So. Und Ärzte wiederum wissen halt jeden Tag, warum sie das machen. Und das finde ich schon beneidenswert. Also dieses Gefühl habe ich nie in meinem Job, dass ich so jeden Tag aufstehe und denke, yes.
Ja. Ich glaube, also mein Gefühl von außen, ich habe noch nicht sehr viel Einblick, ist, dass ich glaube, nur an der Ausbildung irgendwas verkehrt ist, weil wenn ich von diesen krassen 36 Stunden Durchhaltesachen höre und es ist halt echt familienunfreundlich, wenn du dann irgendwie noch ein Kind mit im Spiel hast.
Kommt
und
aber so. Auch drauf an, wo du arbeitest, wenn du ins Krankenhaus gehst oder an die Uniklinik, ne? Also ich meine, du kannst ja auch irgendwie eine internistische Ausbildung machen oder so, dich früh niederlassen, solche Sachen. Ja. Also musst ja nicht unbedingt in diese unglaubliche Müde. Ich kenne halt auch viele, die einfach nur ihr praktisches Jahr gemacht haben und sich relativ schnell dann.
Also wir hatten mal ein Erlebnis, meine Frau hatte irgendwas hatte sie und sie hat eine Penicillinallergie oder irgendwie sowas und hat dann war im Krankenhaus und ihr wurde was ist Penicillin für ein Antibiotikum? Ihr wurde ein Antibiotikum aufgeschrieben zum mit nach Hause nehmen. Sie hat noch extra gesagt, dass sie eine Allergie hat. Ja, dann haben sie das Rezept gegeben. Dann habe ich das abgeholt. Nachts, kennst du ja so ganz kompliziert, mit nachts noch aus der Apotheke und habe ich es nach Hause geholt. Und dann war das genau das. Und hätte sie das genommen, dann hätten wir sie aber wirklich schnurstracks wieder ins Krankenhaus führen. Und dann hat sie da nochmal angerufen im Krankenhaus und hat sich durchstellen lassen zu der Ärztin und sagt, sie haben mir jetzt das aufgeschrieben und die ist eingeschlafen am Telefon. Weißt du, das war so ein Moment, wo ich dachte, boah, das ist nicht richtig.
Naja, Notfallmedizin ist halt auch die schlimmste, ne? Also wenn dir, also die Zustände in Notaufnahmen sind einfach katastrophal und es gibt ja auch immer mehr Notaufnahmen, die halt tatsächlich so gegen ihre eigene Klinik rebellieren, weil es gibt halt die Möglichkeit, dass Ärzte irgendwann sagen, wir können die medizinische Versorgung nicht leisten, also wir brechen damit den Eid und das ist der Moment, wo sie quasi das Recht haben, die Arbeit niederzulegen. Mhm. Und das passiert halt immer häufiger, aber ich meine, es ist halt auch so, wenn du Arzt wirst, dann musst du halt schon, also meiner Meinung nach irgendwie klar sein, das weiß ja sogar ich, obwohl ich noch nicht meine medizinische Ausbildung habe, dass Notfallmedizin und Notfallchirurgie nun mal eben der krasseste Job ist. Ja. Also einfach, was den Stress und Arbeitspegel angeht. Also,
Belastung einfach, ne?
So, wenn ich es mir easy machen will, dann werde ich irgendwie Radiologe oder Anästhesist oder so. Wobei Anästhesisten die längste Ausbildung haben. Aber
naja, da geht ja auch der ein oder andere Hops bei, wenn du es falsch machst.
So. Ja.
Ja.
Ja, ist schon okay, wenn sie ein bisschen was verstehen von den Medikamenten.
Ein bisschen. So, jetzt sind wir von den Serien nochmal abgerutscht zu Arzt, aber es ist gut. Ich finde, ein Arzt ist gut. Ich habe früher auch General Hospital geguckt, noch mit Luke und Laura waren da irgendwie Hauptcharaktere. Und irgendwas gab es mit einer Kristallprinzessin, irgendein Schatz. Ich glaube, General Hospital lief, glaube ich, ewig lang.
Ja.
Ich glaube, es war auch eher eine Telenovela oder irgendwie so.
Ja, das war, ich erinnere mich auch kaum noch. Ja. Aber ich habe irgendwie.
Das lief so in den 90ern im Fernsehen, da habe ich das damals geguckt.
Ja, ich bin ja auch sozialisiert worden, was Fernsehen und so in den 90er auch. Aber wobei Grey's Anatomy fing, glaube ich, irgendwann später an.
Ja,
aber
das glaube ich
nur lange. Gefühlt fing das 1985 an oder so.
Ja. Ich danke dir ganz herzlich, dass ich hier sein durfte bei dir, in deiner Wohnung, die du ganz oft verteidigt hast. Ich finde es toll, hier ist so eine richtige Autorinnenwohnung.
So das ist so ein Bunker,
genau.
Sehr eng, aber sehr dunkel.
Mit einer Kreidewand, wo man ranschreiben kann. Ich kann ja nochmal zusammenfassen, worüber wir gesprochen haben. Das mache ich eigentlich immer. Wir haben ein bisschen über deinen Job bei Spiegel Online gesprochen und was es heißt, Social Media Redakteurin zu sein und so ein bisschen zwischen den Stühlen zu sein. Und wir haben gesprochen über darüber, dass du gerade den Zeitmagazin-Account betreust. Das war auch so ein bisschen der Anlass, dass du dein Buch gerade fertig geschrieben hast und über die Theaterfassung von deinem Buch drüber leben. Deine Zeit als Soufflöse. Jetzt weiß ich endlich, wie sich das anfühlt, wenn man vorsagt oder eigentlich auch nicht, weil man möglichst wenig vorsagt. Dein Nichtstudium in Köln,
ja,
kann man glaube ich
halbes, so, Viertel, Drittel, 18. Studium.
Das wäre Bachelor gewesen? Dann
nee, es war Magister sogar noch, also war es halt wirklich so ein Siebtel Studium.
Genau, dann war es wirklich ein Bruchteil des Studiums und ein bisschen haben wir über Depressionen gesprochen. Das war auch spannend für mich, weil das nochmal eine ganz andere Sichtweise war und man merkte immer, je mehr man über Depressionen mit Menschen spricht, kriegt man jedes Mal nochmal eine andere Art davon. Das ist auch gut, dass man halt nicht mit diesem Wissen, das man sich angeeignet hat, dann oft, ich weiß, wie das bei dir ist, sondern eben da auch zuhört. Und zum Schluss haben wir über Arztserien gesprochen. Ein guter Rundumschlag, oder?
Aber wirklich, ey, wir haben echt einmal alles. Einmal die Welt des 2007 lebenden Digital Natives abgefrühstückt.
2007?
17.
Wir haben schon 17.
Oh mein Gott. So lange habe ich geschlafen.
So ist es mit Autorinnen.
Ja.
Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Vielleicht-Gründung.
Danke.
Und bei was immer du jetzt auch machst demnächst.
Ja, erstmal schlafen und ganz viel Alkohol trinken, glaube ich.
Dann bis dann. Tschüss.
Danke, tschüss.